Ho, ho, ho und quasi herzliches Weihnachtsfest hier aus der Gegenwart des 23. Dezember, einen Tag vor dem großen Fest, zumindest für all jene, die das feiern, dieses Jahr im Jahr 2024. Ein Anlass, den ich mir zu Herzen genommen habe, um euch eine kleine, na, wie möchte ich sagen, Überraschung zukommen zu lassen, aus dem Herzen mit den besten Grüßen von und mit und allen Team Okay Cool, und zwar folgendes. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne jetzt zur Weihnachtszeit, ne, wenn die ganzen Menschen da draußen, ihr lieben Leute, zu der Familie fahrt, vielleicht sogar schon da seid, oder wenn ihr euch dazu entschließt, nö, ich feiere Weihnachten alleine oder mit meinen Haustieren oder mit meinem Fernseher, keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, für diese Momente in euren nächsten Tagen möchte ich euch gerne eine kleine MP3 ans Herz legen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Situationen, die man sich da vorstellen kann, sind ja quasi endlos. Ihr habt zu Abend gegessen, Weihnachtsgans, und liegt jetzt alle völlig fertig von dieser saftigen Speise am Boden. Der Finger kann gerade noch so einen Podcast starten. Hier bin ich. Oder es ist 23. Dezember. Ihr guckt aus dem Fenster, ihr wärt gerne bei eurer Familie, aber ihr seid Leuchtturmwächter an der Nordsee. Deswegen dieser Podcast. Und so weiter. Naja, also die Idee ist wohl klar. Ich möchte einfach hier ein bisschen für euch da sein, wenn ihr das wollt, wenn ihr das braucht, wenn ihr da Lust und Zeit für habt. Dafür sind diese Podcasts, die in den nächsten Tagen erscheinen werden. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Es war dieses Jahr ein ganz aufregendes, das unter anderem zwei neue Formate mit zwei neuen Menschen geboren hat, die zum Team von Okay Cool hinzugestoßen sind. Und zwar zum einen Geraldine Hohmann und zum anderen Christian Hubert. Zwei hochgeschätzte Menschen, die schon vor einiger Zeit in mein Leben traten und jetzt eben das Team von Okay Cool zusätzlich auch noch unterstützen. Und beide haben ganz eigene Formate angestoßen, die sie in Zukunft regelmäßig mit mir gemeinsam gestalten und produzieren werden, exklusiv für alle Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Und da habe ich mir gedacht, in diesen beiden Formaten sind jeweils mittlerweile schon jeweils eine Folge erschienen. Im Januar geht es weiter, dass ich diese Folgen euch da draußen zu Weihnachten hinaus schenke. Zum einen, weil ich diese Folgen wirklich gerne mag, und zum anderen, weil sie für euch auch nochmal eine Gelegenheit sind, die Arbeit von Geraldine und Christian hier bei Okay Cool kennenzulernen und zu gucken, ob euch das gefällt. So, heute geht's los mit der Folge, der allerersten Folge von Okay Cool taucht ab, meinem neuen Format mit Geraldine Hohmann, in dem es darum geht, dass Geraldine Spiele aus ihrer reichhaltigen Spielegeschichte hervorzaubert, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, und dort von den Dingen erzählt, die sie dort damals oder auch in kürzlicher Vergangenheit erlebt hat. Und das Ganze wird garniert von einer Recherchereise, weil ich diese Spiele, das haben wir schon festgestellt, nicht kenne oder auch damals nie gespielt habe und dann erst einmal mich selber mit diesem Spiel vertraut mache. Und in dem Podcast selbst erzähle ich dann von meinen Beobachtungen und Gedanken rund um diese Spiele. Wir gehen richtig tief in den Recherchekeller und Geraldine erzählt schließlich noch von den Geschichten, die sie selbst dort erlebt hat. Und diese erste Folge führt in die Fiebertraumwelt von Die Sims 2, allerdings nicht Die Sims 2 von der Hauptreihe, sondern für Nintendo DS. Könnt ihr euch drauf verlassen? Ihr habt keine Ahnung, was da auf euch wartet. So, wenn euch das gefällt, wie gesagt, im Januar kommt schon die nächste Folge von Okay Cool taucht ab. Werdet doch gerne Unterstützer, Unterstützerin von Okay Cool. Da findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung. Und dann könnt ihr auch die nächste Folge mitbekommen. Wenn nicht, ist auch vollkommen in Ordnung. Wir warten auf euch, bis ihr euch anders überlegt. Dann wünsche ich euch einfach so eine wunderschöne Weihnachtszeit, die, wie gesagt, heute beginnt mit diesem Podcast. Morgen erscheint übrigens die große Weihnachts- und Zurückblick auf das Spielejahr 2025 Folge für die Unterstützerinnen und Unterstützer, die ich gemeinsam mit Rainer Siegel produziert habe. Am Mittwoch erscheint dann frei für alle das Format, das ich gemeinsam mit Christian Huberts gestalte. Und am Freitag erscheint ebenfalls frei für alle der ganz große Okay Cool Statistikrückblick und die Ankündigung einer neuen großen Jahresendumfrage. Da führe ich euch dann so ein bisschen durch die Zahlen dieses Projekts und sage euch, wie ich so zurückdenke über die 12 Monate und was ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe. So, also viel Spaß, liebe Leute, wir hören uns. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu der Geburtsstunde, möchte ich fast sagen, oder auch mehrere, das sehen wir heute, eines neuen Formats in der Welt von Okay Cool. Und das passiert ja nun auch nicht alle Tage, aber heute ist es mal wieder soweit. Und zwar darf ich euch herzlichst begrüßen zur allerersten Folge von Okay, cool, taucht ab, Klammer auf, Arbeitstitel, Klammer zu. Wir gucken mal, ob sie es wirklich über die Zielgerade rennt und wenn ich rettet und wenn ich meine und so weiter. Geraldine Hohmann, hallo.
Hallo, das war das schon, eine Hinleitung? Habe ich kurz geschlafen? Nee. Hallo, ich wurde entführt.
Was? Ach so, ja, sehr gut. Da kommen wir noch heute drauf. Also, oh, das wird jetzt ein Spannungsbogen der anderen Art. Nee, ja. Ich habe mich da jetzt reingerettet. Ich kann das aus ganz vielen Gründen erklären. Ich weiß gar nicht, welchen der vielen Gründe ich jetzt hier nehmen soll und die mein Stolpern erklären. Ich versuch's mal mit Adrenalin. Diese Aufnahme hier hat eine zweiminütige Vorgeschichte, denn so lange ging der erste Versuch einer Aufnahme, den wir gestern gestartet haben zusammen. Und dann aber sagte jemand, der hier im Haus wohnt, oh, ich sehe hier noch ein Stück Wand, wo noch kein Schrank befestigt wurde. Das möchte ich ändern. Hat den Bohrer rausgeholt und wirklich den lautesten Bohrerlärm der ganzen Welt, auf jeden Fall Hamburgs, gestartet. Und dann haben wir gesagt, Zähneknirschen bringt ja nichts. Wir treffen uns einen Tag später. Und jetzt sind wir hier. Und Geraldine, wie gesagt, ich bin jetzt die nächsten 2 bis 6 Stunden echt angespannt, in der Hoffnung, dass es so ruhig bleibt, wie es ist.
2 bis 6 Stunden, ja. Gut, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, klingt aber realistisch bei dem, worüber wir heute sprechen wollen. Ich kann auf jeden Fall für alle, die gestern nicht dabei waren, also alle außer mir, sagen, dass deine erste Anmoderation eigentlich richtig toll war. Die habt ihr jetzt leider verpasst, weil Dom halt so ein authentischer junger Mann ist, dass er sowas kein zweites Mal machen würde. Also kriegt ihr sie jetzt halt nicht mehr zu hören, tut mir leid, die war besser.
Überraschung, gestern, das Stück hat ja noch mit aufgenommen. Ich würde sagen, wir hören uns an, wie die Anmoderation gestern geklungen hat. Und ab geht's! Liebe Menschen da draußen, heute hört ihr was, das ihr sonst gar nicht so häufig hört in der Welt von Okay Cool, nämlich folgendes, ein Schlagwort, das ich nennen möchte, Arbeitstitel. Oh, ich dreh durch.
Oh mein Gott.
Ah, oh, Geraldine, mein Herz.
Es darf doch nicht wahr sein.
Okay.
Im Zweifel kurz hochgehen, die Wohnung anzünden oder so, ist das eine Lösung?
Ja, wie gesagt, es ist ja leider alles hier im Rahmen, wo man sich nicht beschweren kann.
Ja, aber nur weil es rechtlich abgesichert ist, ist es moralisch noch lange nicht richtig.
So, wunderschön, würde ich sagen. Tatsächlich besser als heute, aber ne, man baut ja auch ab im Alter. Ich finde, das ist nur okay.
Wir sind alle heute älter, als wir gestern waren. Denk mal drüber nach.
So, als nächstes, denkt ihr über das nach, was jetzt hier auf euch wartet. Ich versuch's mal zu erklären und du, Geraldine, kannst dann sehr gerne korrigierend reinspringen oder auch sonst wie, wenn dir nicht gefällt, was du hörst. Also, es war wie folgt, Geraldine und ich haben uns vor langer Zeit zusammengesetzt und überlegt, ne, oh cool, wenn wir zusammenarbeiten, was könnten wir denn da so machen? Und eine der Dinge, die da sehr schnell auf dem Tisch landeten, war, dass du in deiner also wirklich spektakulär wendungsreichen Spielehistorie an Titeln, die du schon in deinem ganzen Leben gespielt hast, kuriose, seltsame, eigentümliche, erzählenswerte Geschichten erlebt hast, die aus dir heraussprudeln wollen. Und da hast du gesagt, wäre es nicht cool, irgendwie ein Format zu schaffen, in dem du diesen Geschichten angemessen Raum geben und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Und dann habe ich mir gedacht, mega cool. Vielleicht können wir sogar, so ging mein Gedanke weiter, obendrauf noch etwas drüber stülpen, was dann das Format quasi noch zu mehr macht, außer zu Geraldine erinnert sich an früher. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nutzen diese Gelegenheit, wenn du ohnehin von, und das weiß ich schon, oftmals jetzt Spielen erzählst, die ich jetzt persönlich zumindest nicht so auf dem Radar hatte, dass wir diese Gelegenheit nutzen und auch einmal so ein bisschen abtauchen, da ist das Wort, in dieses Spiel jeweils, in diese Spielwelt und uns so ein bisschen da umschauen und gucken, was ist das eigentlich für ein Titel, den du uns da mitgebracht hast. Und heute ist es eigentlich ein Auftakt, wie man sich ihn nur erträumen kann für ein Format dieser Art, nämlich es geht um die Sims 2, aber nein, es geht nicht um irgendeinen die Sims 2, sondern es geht um die Sims 2 für Nintendo DS. Und wir werden später drauf kommen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist nicht nur ein grundlegend anderes Spiel als das Sims 2, das wir alle kennen. Es ist obendrauf auch noch etwas, wenn man das nachts spielt, bekommt man Angst. Das kann ich jetzt schon sagen.
Ja, es ist ein einziger Fiebertraum. Und du hast die Idee für unser neues Format schon ganz korrekt zusammengefasst. Aber um mich da auch noch einfach in ein ehrlicheres Licht zu rücken, ich hatte eigentlich die Idee für dieses Format ursprünglich, weil ich mich outen möchte als dreckige Lügnerin. Ich habe ein Leben der Lüge gelebt, weil tatsächlich ist ja, gerade wenn man in dem Bereich arbeitet oder auch viele Freunde in dem Bereich hat, Videospiele, man öfter mal gefragt wird, hey, Geraldine, ist jetzt ne, mit Beispielname, Geraldine, was war das denn für ein Spiel, was dich ursprünglich so richtig für Videospiele begeistert hat? Und das wird man oft gefragt und dann hat man das Gefühl, ah, da kann ich auf jeden Fall so ein paar gesellschaftlich anerkannte Antworten geben, so Oblivion, Vampire Bloodlines, Anno, Pharao oder vielleicht noch irgendwie ein paar kuriosere Nintendo-Spiele, so Banjo-Kazooie, klar, das ist alles irgendwo gesellschaftlich anerkannt, Resident Evil, das kann ich alles sagen, habe ich mir immer gedacht. Und das waren dann auch die Dinge, die ich in der Regel gesagt habe. Es war aber eine Lüge. Es war jedes Mal gelogen. Ich habe den Leuten ins Gesicht gelogen, weil die Wahrheit ist, die Spiele, die mich wirklich für Videospiele initial begeistert haben, waren zu großen Teilen noch andere Spiele als das. Ich möchte hier an der Stelle nicht sagen, ich habe jahrelang gelogen, Oblivion ist nicht mein Lieblingsspiel. Das ist schon immer noch so. Aber Spiele, die mich wirklich reingezogen haben in die Welt des Gamings und durch die ich dann erst angefangen habe, teilweise gesellschaftlich anerkannte Spiele zu spielen, waren oft wahnsinnig kurios und wahnsinnig abwegig. Und ich habe für diese Spiele deswegen total viel Liebe und habe fast nie oder bei den meisten nie die Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, weil sie eben nicht gesellschaftlich anerkannt sind. Und ich weiß, dass Okay Cool das Format ist, in dem man auch gesellschaftlich nicht anerkannte Dinge sagen kann.
Moment mal, was?
Und ganze Folgen darüber machen kann. Nein, ich weiß einfach, guck, du hast mir neulich von deiner Folge über haarige Spiele erzählt. So,
oh
weißt
Gott,
du?
Ja, da haben Rainer und ich Haarspiele gekauft. Richtig, oh Gott.
Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich jetzt den Mut aufbringen, Dom mal zu erzählen oder schrittweise, ne, du weißt ja auch noch nicht alles, schrittweise in diesem Format zu eröffnen, was eigentlich die Spiele sind, in denen ich zum Beispiel so meine Kindheit und Jugend verbracht habe und für die ich teilweise noch mehr Leidenschaft habe als gesellschaftlich anerkannte große Blockbuster. Und ich finde, dass die Sims 2 für den Nintendo DS nicht nur ein wahnsinnig schnittiger Titel ist, sondern das perfekte Spiel, um dieses neue Format zu starten, zu kickstarten, um euch da draußen zu zeigen, wohin die Reise geht. Ich glaube, das beschreibt perfekt das, was da noch kommen kann. Und und dann könnt ihr halt entscheiden, ob das jetzt was ist, wo ihr sagt, oh, gemeldet und blockiert. Darüber möchte ich auf gar keinen Fall nochmal irgendwas hören. Furchtbar, dass ich dafür jetzt eine Kindheitserinnerung gelöscht habe, dass ihr mir das erzählt habt. Oder ihr sagt, das ist es doch einfach. Das ist es. Ich werde jetzt Okay Cool mit 100 Euro monatlich supporten und ich hoffe, es ist Zweiteres.
Also ich bin ganz begeistert. Ich freue mich sehr, weil für mich und für uns alle da draußen ist das ja hier auch eine wie sagt man, eine zweifliegige Klappe. Also ne, eine Klappe für die zwei Tiere. Ach, du weißt schon, weil zum einen...
Oh je, jetzt werden ja auch noch Tiere gequält. Das ist wirklich ein schwieriger Auftakt.
Hier darf man alles sagen, was man möchte.
Ja.
Und zwar zum einen, wir lernen dich natürlich jetzt alle nochmal ein ganzes Stückchen besser kennen, Folge für Folge. Und zum anderen, das finde ich auch toll, das befriedigt so ein bisschen meine archäologische Neugier, weil wir ja wirklich in Welten, ich sag's nochmal, abtauchen, die ich so einfach wirklich nicht auf dem Radar hatte.
Wirklich gern diesen Titel durchsetzen.
Ich muss
ne?
das etablieren hier, ja. Also das ist wirklich ganz faszinierend. Ich mag sowas ja wahnsinnig gerne, wenn da so Spiele auftauchen, die aus einer Zeit und Welt stammen, mit der ich noch keine Berührung hatte und mich dann da so reinarbeite und immer mehr Dinge finde, die mich verstören, die mich neugierig machen, die mich beschäftigen. Und in dem Fall, die Sims 2 für Nintendo DS, war alles davon der Fall. Und das finde ich ganz toll. Und wir werden hier versuchen, liebe Leute da draußen, euch eben auf dieser Reise so ein bisschen mitzunehmen. Zum einen zurück zu diesem Spiel und der Zeit, in der dieses jeweilige Spiel erschienen ist. Und dann eben auch zum Herzen der Geschichte, die überhaupt dieses Spiel hier in das Format gedrückt hat, nämlich dann deine Geschichte. Ich behalte mir einfach mal vor, Geraldine, wenn eines Tages du all deine Geschichten erzählt hast, dass ich mal in meine, wie sagt man denn, in meine Schatztruhe des Verdorbenen reinschaue und vielleicht habe ich da auch ein, zwei Dinge. Aber erst einmal bauen wir diese Bühne, diese morbide, seltsame Bühne nur für dich.
Das ist wunderschön. Schatztruhe des Verdorbenen wäre jetzt, ich merke schon, der zweite mögliche Titel für dieses Format. Ja, ihr könnt abstimmen, wenn ihr das alles gehört habt.
Könnt ihr nicht. Nein.
Doch. Stimmt.
Es gibt keinen funktionierenden Link in der Folgenbeschreibung.
Aber ja, um das andere aufzugreifen, das Thema so Digitalarchäologie, nenne ich es immer gern, bin ich 100% bei dir. Man fühlt sich so ein bisschen wie Indiana Jones, der in einen Tempel hinabsteigt und dabei wild um sich schießt. Das ist es. Weil es gibt eine so große Welt da draußen an Videospielen, die so interessante Geschichten haben, sei es die Entwicklungsgeschichte, sei es die Geschichte, wie man selber auf das Spiel gestoßen ist, sei es die Geschichten, die man persönlich mit dem Spiel verbindet, weil man sie dort erlebt hat oder in dem Kontext dieses Spiels oder um das Spiel herum oder einfach die Zeit im Leben, in der man die Spiele gespielt hat. Und das geht eben weit hinaus über die Elder Scrolls und Dragon Ages dieser Welt, so sehr ich sie liebe. Und ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Und wenn man das Gefühl hat, dass von was zu wenig gibt, dann sollte man ja am ehesten selbst die Person sein, die mehr davon schafft. Und das sind wir jetzt beide.
Während du erzählt hast, guckte ich nach rechts. Das ist jetzt nicht themenrelevant, aber es war doch so wichtig, dass ich es ansprechen musste. Ich habe vorhin ganz kurz, als ich auf dich wartete, die Wohnung gesaugt.
Ja, das habe ich noch gehört.
Ja, genau. Also es war einfach noch Zeit, Leute. Was soll ich sagen? Da habe ich halt kurz die Wohnung gestaubsaugt.
Und jetzt, also so zu spät war ich jetzt auch nicht. Entschuldige bitte.
Nein. Ich
kann das ist ja wirklich, ich gehe gleich.
Das ist völlig richtig. Ich habe bei der Gelegenheit des Staubsaugens ein Paket in meiner Wohnung verrückt und hinter dem Paket so ein paar liegen gebliebene Leckerli gefunden für meine Kater. Und als du dann die Lobby betratest, stellte ich fest, ich habe keine Zeit mehr, das auch noch wegzusaugen und habe es einfach mal liegen gelassen, um das danach zu erledigen. Und Samson, der kleine Halunke, also wer ihn nicht kennt, einer meiner Kater, der hat es gerade erspäht und steht jetzt so zwischen Kühlschrank und Wand und frisst die Leckerli da weg. Und ich weiß, wie sauber diese Ecke ist, deswegen wir können das geschehen lassen, aber das nur am Rande. Ich musste das kurz ansprechen, weil ich wusste nicht, ob ich kurz aufstehen muss und ihm da irgendwie helfen muss, aber es hat sie alles erledigt. Ich bin froh.
Okay, ich wollte dich das eigentlich, wenn du es schon kurz ansprichst, immer off the record fragen. Jetzt frage ich dich aber on the record. Samson ist benannt nach Samson aus der Sesamstraße?
So, kurzer Exkurs, ich mach's ganz kurz. das sollte man meinen, so ist es aber nicht. Ich bin ja süddeutsch aufgewachsen und dadurch auch katholisch sozialisiert. Und das bedeutet wiederum, dass ich viele Jahre meines Kindheitlebens zu Schlafe getragen wurde, auf den Buchseiten des Alten Testaments. Also das bedeutet, meine Eltern haben mir aus der Kinderbibel vorgelesen. Das waren meine Einschlafgeschichten. Da gibt's eine ganz tolle Geschichte von Samson, einem Krieger, der im Kampf gegen die Philister eine tragende Rolle innehatte. Das war ein super starker Typ und der bezog seine Stärke aus seinen langen Haaren. Und das war eine ganz wichtige Gestalt im Kampf gegen die bösen Philister. Und eines Tages begann er sich zu verlieben, leider, in die Tochter des Königs der Philister. Und sie überlistete ihn, lockte ihn in ihr Zelt und als er dann schlief, schnitt sie ihm die Haare ab. Und dadurch verlor er all seine göttliche
das
Kraft.
Ist altdeutsch, verlor.
So. Verlor er all seine göttliche Kraft. Und jetzt kommt der Knaller. Er kam wieder zu sich, also ohne seine Kräfte, mit kurzen Haaren im Keller des Königspalastes der Philister, angekettet an die Säule. Und als er das merkte, wurde er ganz boshaft und rief zu Gott, hier Gott, gib mir ein letztes Mal noch meine Kraft zurück, damit ich mich rächen kann. Und dann machte Gott das und dann zog Samson mit seiner letzten geschenkten Kraft die tragenden Säulen des Königspalastes zur Seite und alles stürzte ein und so gewannen die Rebellen den Krieg gegen die Philister und Samson starb natürlich unten im Keller. Und ich finde, also das ist so eine wunderschöne alttestamentarische Rachegeschichte und das war so eine Tragödie, auch als Kind sowas zu hören, das blieb bei mir und deswegen habe ich, also davon kommt der Name Samson.
Ich sehe den Zusammenhang zu deinem Kater.
Nee, und also jetzt muss ich es kurz zu Ende erzählen. Und der Name war deswegen präsent in meinem Kopf, aber Samson heißt so, weil er super phlegmatisch und faul ist. Und dann brauchte ich Konsonanten und Gutturallaute, die das in der Sprache widerspiegeln. Und Samson, ne, das ist Samson. Das klingt schon so, als würde man sich hinlegen wollen. Und so kam ich drauf. So kommen quasi beide Sachen zusammen.
Ich verstehe. Hast du das schon mal erzählt im Podcast?
Ich glaube im Podcast noch nicht, aber ehrlich gesagt, das ist so eine Geschichte, die könnte auch, und das meine ich ganz ernst von Herzen, eine Dialogzeile in der Welt von Die Sims 2 für Nintendo DS sein. Und das meine ich wirklich ganz ernst, dieses Gespräch hier gerade.
Ja, zu 100%. Man sollte wirklich meinen, du machst Überleitungen beruflich. Das ist richtig beeindruckend.
Ich kämpfe um mein Leben. So, Apropos Leben. Die Sims 2, Lebenssimulation. Wer kennt's nicht? Wir können aber noch einen Schritt vorher einsteigen und nochmal ganz kurz über diese Franchise überhaupt sprechen. Das ist ja hochfaszinierend. Ich werde dich gleich fragen, wie du in die Welt von die Sims überhaupt reingekommen bist. Vorher nochmal für wirklich die paar Leute, man weiß es ja nie, man sollte ja meinen, alle kennen die Sims, aber man weiß es ja nie. Ganz kurz erklärt, im Grunde, so würde ich es beschreiben, ist die Sims-Spielen so ein bisschen wie mit Puppenspielen, nur am Computer oder wo auch immer man das spielt. Es geht im Grunde darum, dass man, und so nennt sich das in dieser Lebenssimulation, die Kontrolle über Figuren übernimmt und an deren Alltag und im Grunde auch Leben und Lebensplanung entscheidend mitgestalten kann. Muss man nicht, kann man aber. Und das sieht dann so aus, dass man seine kleinen Figürchen hat und die leben zusammen. Die haben alle, je nach Spiel, unterschiedliche Grundbedürfnisse. Es gibt mittlerweile 4 Hauptspiele. Und diese Grundbedürfnisse sind sowas wie Müdigkeit und Sehnsucht nach Spaß und Hunger und Hygienebedürfnis und sowas. Und wir müssen wie bei so einem Tamagotchi darauf achten, dass diese Figürchen all diese Anforderungen erfüllt bekommen. Und darüber hinaus können wir uns Gedanken machen, welchen Job sollen die wählen, wie richten die ihre Bude ein, weil das ist auch noch ein Teil des Spiels, dass man die ganzen Sachen auch selber einrichten kann. Mit wem sollen sie Beziehungen eingehen, mit wem sollen sie Kinder bekommen, was soll mit den Kindern passieren und so weiter und so fort. Das ist quasi die Essenz von die Sims. Und der erste Teil, und ich hätte schwören können, dass der sehr viel älter ist, erschien im Jahr 2000. Ich hatte locker gedacht, das ist so ein 1900 irgendwas Spiel, aber nein, 2000. Ist das die erste überraschende Neuigkeit für dich oder wusstest du das schon auswendig?
Nein, das wusste ich natürlich. Ich habe auch tatsächlich mit dem ersten Teil angefangen.
Ja, ja. Wie kamst du denn damals dran? Also das Jahr 2000, da waren wir beide noch ohne Führerschein, sage ich mal, was auch immer das bedeuten soll.
Stimmt.
Wie bist du rangekommen an das Spiel?
Das weiß ich tatsächlich nicht und das ist auch, dazu kann ich auch gleich noch was erzählen, wenn es dann tatsächlich um das Spiel geht, um das es heute geht, haha. Aber ich erinnere mich tatsächlich nicht und das ist genau die Art von Geschichte, die perfekt zu die Sims immer schon gepasst hat. Es taucht irgendwie auf, du weißt nicht, woher es kommt, vielleicht geht's irgendwann wieder und du weißt nicht, wo es hin ist. Die Sims war früher nämlich generell auch in den Hauptteilen schon relativ absurd. Das ist was, eine Qualität, die sie leider verloren haben. Dazu gleich mehr. Aber der erste Teil ist, glaube ich, möglicherweise über meinen älteren Bruder in unser Haus gelangt. Der es wiederum von irgendwelchen Freunden wahrscheinlich legal gebrannt hat. Oder so. Wie man halt damals an Spiele gekommen ist. Die meisten Spiele, die ich hatte, waren irgendwie über diese Umwege von Leuten raubkopiert in meiner Wohnung gelandet. Ich glaube, das ist verjährt, oder? Das kann ich mittlerweile sagen. Ist das verjährt? Sonst piepst du das raus.
Also der Verfassungsschutz muss ein Steady-Abo haben, um davon zu erfahren. Ah. Ich glaube, wenn ich die Mitgliederliste durchgehe, wir sind bisher sicher. Rückwirkend natürlich kann alles passieren, okay. Aber aktuell sind wir sicher.
Gut, gut.
Der Verfassungsschutz vor allem, also um Gottes Willen.
Der Verfassungsschutz. Also wenn der Verfassungsschutz, der sich um sowas natürlich kümmert, um diese Angelegenheiten, wenn...
Monatsabo abschließt, dann lösche ich die Folge sofort.
Nee, aber dann sind die ja auch Fan von uns. Das heißt, dann zeigen sie uns ja nicht an.
Ja, das stimmt.
Würde ich behaupten. Naja, auf jeden Fall ist es irgendwann aufgetaucht und ich war halt auch noch sehr, sehr jung, als ich das erste Mal gespielt habe. Deswegen habe ich es auch, glaube ich, das erste Mal mit meinem Bruder zusammengespielt wahrscheinlich. Und ja, es war plötzlich da und ich war sofort verliebt. Ich wusste, ich habe hier irgendwas ganz Besonderes vor mir und konnte nicht aufhören, das zu spielen. Und dann kam, weil ich es, glaube ich, nicht 2000 direkt gespielt habe, das würde mich wundern, das war, glaube ich, ein bisschen später. Aber dann kam nämlich relativ schnell danach auch schon die Sims 2, was ja meiner Meinung nach 2004 war, ja. Korrekt. Haha, das habe ich nämlich auch im Kopf. Und 2004 habe ich dann das erste Mal einen Trailer zu Die Sims 2 gesehen und war völlig aus dem Häuschen, weil das war ja ein wahnsinniger Sprung einfach in Sachen Entscheidungsfreiheit, Realismus, Grafik. Ein Sprung, den es tatsächlich meiner Meinung nach so groß dann nie wieder gab. Nicht mal bei Sims 3. Und es war einfach eine völlig andere Welt. Und ich dachte, wow, das ist es. Das ist mein Spiel. Und die Sims 2 für den PC zunächst war dann auch der Teil, den ich, glaube ich, insgesamt 100% am meisten gespielt habe.
Ja. Für mich war es damals ein Spiel, das mich mit meiner Schwester vor den PC verankert hat. Das war, sie hat es damals Ja, genau. Sie hat das damals auch, glaube ich, wirklich gekauft. Sie ist 5 Jahre älter als ich und da war sie dann Teenagerin im Jahr 2000. Das heißt, perfektes Alter für diese Art Spiel. Ich habe ihr sehr lange dabei zugesehen, wie sie Häuser gebaut hat tatsächlich im ersten Sims. Auch das ging, also wirklich mit Grundrissen und so gearbeitet hat und dann das Zeug eingerichtet hat. Natürlich auch begleitet von den obligatorischen unendlich viel Geld Cheatcodes, damit man da auch wirklich eine schöne Einrichtung zusammenzimmern kann. Und dann wurde aber auch gespielt und da sind bei mir vor allem noch so Erinnerungen übrig geblieben von diesen schlimmen Szenen, also Essen, das plötzlich angefangen hat zu brennen, das dann panisch auf dem Boden abgestellt wurde oder ein Dieb, der nachts kam und ins Haus einstieg und Sachen mitgenommen hat. Solche Dinge, ganz seltsam oder auch Zeitungen, das sind auch Bilder, die in meinem Kopf geblieben sind. Wenn der Zeitungsjunge jeden Morgen Zeitung auf den Rasen vom Haus geworfen hat und man hat die Zeitung nicht abgeräumt, dann war irgendwann der komplette Vorgarten voller Zeitungen, die auch so einen gelblichen Ton dann bekamen, um zu zeigen, die sind alt. Und auch das sind so Szenen, die sind komplett hängen geblieben und prägen so ein bisschen mein Bild von diesem allerersten Sims. Das übrigens, das kann man an der Stelle hier vielleicht einstreuen, eine ganz interessante Entwicklungsgeschichte hat. Maßgeblich verantwortlich quasi der Erdenker und Erbauer dieser Welt ist Will Wright. Und den kann man unter anderem kennen als Chefdesigner von Spielen wie SimCity und das Spiel, das glaube ich Fans kennen, aber ich noch nie in der Hand hatte, aber es reizt mich wahnsinnig. Und zwar ein Spiel namens Sim Arndt, wo es um den Aufbau und das Management einer Ameisenkolonie geht. 1991, SimCity 1989. Und dieser Will Wright, der hat, und da gibt es jetzt unterschiedlichste Geschichten, was ihn inspiriert haben, aber eine Geschichte taucht immer wieder auf, auch von ihm selbst erzählt, der hat was ganz Schlimmes erlebt. Und zwar 1991 gab es in seinem damaligen Wohnort in Oakland einen Feuersturm. Das bedeutet, es gab einen Waldbrand und der Wind hat diesen Waldbrand dann ganz schnell vergrößern lassen. Und dieser Waldbrand erfasste auch sein damaliges Zuhause im Jahr 1991, also 9 Jahre vor dem Release von Die Sims 1. Und er erzählt bis heute in Interviews, dass das so eine maßgebliche Lebenserfahrung war, die ihn dazu gebracht hat, über so ein Spiel nachzudenken, weil er damals eben damit konfrontiert war. So erzählt er, sein Leben im Grunde komplett neu aufzubauen, also einen neuen Wohnort zu finden, die Bude neu einzurichten, mit seiner Familie ein neues Kapitel zu beginnen. Und das waren dann so Themen, dieses Aufbau eines Lebens, das dann plötzlich ganz präsent war in seinem eigenen Leben und ihn eben so dazu inspiriert hat. Und er hat dann, auch das habe ich nachgelesen, angefangen in den Mid-90ern zu prototypen, was dann später die Sims 1 werden sollte. Und Maxis, das damalige Entwicklerstudio, wo er noch gearbeitet hat, die haben das gesehen und gesagt so, naja, so geil ist es nicht, mach doch mal lieber noch ein SimCity 2 oder so, weil es läuft so gut. Die waren davon nicht so angetan. Er lagerte das dann aus zu so einer Art Feierabendprojekt mit Mini-Budget und dann aber kaufte 1997 Electronic Arts Maxis auf und die sahen das und sagten, Mensch, Will, willst du mal nicht, ne, dir mehr als nur den Feierabend nehmen für das Projekt? Ich glaube, das könnte gut werden. Und so kam dann die Sims 1 auf die Schienen, die zum Release dann 2000 führen sollten.
Das ist völlig richtig und auch tatsächlich relevant für so ein bisschen die Überleitung zu dem, wozu wir noch kommen werden, weil genau wie ich meinte, die Sims früher, das wissen Leute, die auch alle Teile gespielt haben, das ist jetzt auch keine wilde Theorie, das wird überall online diskutiert, aber die Sims hatte früher sehr andere Vibes, eine sehr andere Ausstrahlung, als es mittlerweile hat. Und das kommt unter anderem durch die Entstehungsgeschichte, die du gerade erzählt hast, weil viele Leute sich, genau wie du, auch zu Recht daran erinnern, dass die Sims 1 faszinierend war, aber auf so ein bisschen so eine verbotene, düstere Art, gerade wenn man das als Kind gespielt hat. Man hatte das Gefühl, man hat da Spaß mit, es war zwischendurch auch sehr lustig, aber man hatte manchmal auch so ein Gefühl von, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, irgendwie spiele ich hier was Verbotenes, irgendwas ist hier vielleicht für mich unkontrollierbar oder ungreifbar. Und diese Atmosphäre hatte nur die Sims 1 in der Form, aufgrund der Entstehungsgeschichte und auch aufgrund dessen, was da eigentlich alles dahinter gesteckt hat. Zum Beispiel war es auch sehr offen eigentlich, auch offen von Will Wright kommuniziert, eine Parodie auf amerikanisches Vorstadtleben und Konsumismus vor allem, weil es ja die ganze Zeit immer nur darum geht, Geld zu verdienen, um neue Sachen zu kaufen. Das ist eigentlich im Grunde das einzige Ziel des Spiels und man kann es ja auch nicht durchspielen oder gewinnen, was ja auch wieder so ein Kommentar, so ein gesellschaftlicher Kommentar eigentlich sein sollte. Oder auch so Tatsachen wie, dass wenn du auf der Arbeit warst, die Zeit einfach geskippt wurde, weil einfach das nicht Teil deines Lebens war, gefühlt. Und du einfach mehrere Stunden keine Kontrolle mehr über deinen Sim hattest. Das war alles Teil von dieser sehr subtilen Parodie eigentlich auf amerikanischen Vorstadtkonsumismus und Geldscheffeln und wie man heute sagen würde, das Hamsterrad der Gesellschaft.
Ich weiß noch bis heute, das ist auch so ein Eindruck, den du jetzt wieder freigeschaltet hast, wie mich als Kind schon erstaunt hat, wie schwierig es zu sein scheint für diese Sims, als Kind hatte ich ja noch keine Ahnung davon, neben dem Arbeitstag noch irgendwas anderes im Leben hinzubekommen. Also die Zeit gefühlt reichte immer so knapp um früh. Man musste dann um 5 Uhr aufstehen oder was, bis der Sim dann endlich mal in der Küche steht. Das reichte gerade so, um irgendwie den Müll rauszubringen. Dann kam schon das Arbeitsauto vom Kollegen, der hupte schon ungeduldig. Und wenn man da nicht eingestiegen ist, gab es ja auch dann Repressionen und man hat den Job verloren und sowas. Dann ist man eingestiegen, dann skippte das, weil der Arbeitsplatz in diesen ersten Sims gab es noch nicht als Ort. Man war dann einfach weg. Die Zeit spulte in hyperschnell voraus. Und dann war später Nachmittag, früher Abend, die Figur kam nach Hause und bis man dann, die Zeit verlief natürlich nicht in Echtzeit, aber bis man dann geschafft hatte, von dem Auto in die Küche zu gehen, sich ein Abendessen zu kochen und das zu essen, war es im Grunde schon 21, 22 Uhr, dann vielleicht noch eine Dusche und ab ins Bett. Und das ist ein Eindruck, der auch hängen geblieben ist, dieses, das Spiel hat ja kaum Raum für so Freizeitkram und es stellt sich heraus, ja, so ist das Leben übrigens.
Ja, absolut. Und das ist was, was man eigentlich nur im ersten, teilweise im zweiten Teil noch so hatte. Auch aufgrund der des Involvements, der Beteiligung von Will Wright, der dann irgendwann weniger oder nicht mehr beteiligt war in den kommenden Teilen. Weil das eigentlich die Vision war. Also die Sims 1 hatte extrem viel eigene Persönlichkeit und war viel weniger darauf ausgelegt zu sagen, ich biete dir unendliche Freiheit, jede Geschichte zu erleben, die du möchtest und bin dabei sehr kinder- und familienfreundlich, sondern es war sehr ausgelegt auf, okay, wir haben bissige Kommentare auf gewisse Dinge, wir haben weniger Freiheit, aber dafür Geschichten, die wir euch konkret erleben lassen, auf jeden Fall. Man hatte ja zum Beispiel auch gestalterisch weniger Freiheit, aber dafür war es so ein bisschen kuratierter in dem, was du erlebt hast. Alleine der ganze Look war ja sehr geprägt von teilweise 60er Jahre, weil es so ein bisschen diese Vorstadtparodie war, aber eben auch ganz stark 90er Jahre natürlich und war deswegen viel weniger, sag ich mal, breit gefächert, als es dann die späteren Teile waren, sondern kuratierter. Und deswegen hat es diesen ganz eigenen Look und Charme und dieses ganz eigene Gefühl, was kein anderer Teil mehr hatte, weil allein die ganzen Möbel sich so eingebrannt haben in mein Gehirn. Ich also habe allein nie dieses aufblasbare 90er-Jahre-Sofa, dieses quietschbunte vergessen. Oder dieses Herzchenbett, was so diese herzförmige Rückseite hatte. Sind so Möbel oder Tapeten, die sich bei mir eingebrannt haben für immer. Und dieses ganze Gefühl basiert eben, es ist super spannend, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, aber du erzählst das völlig richtig, das basiert alles auf der Entstehungsgeschichte, auf den Gedanken dahinter, auf der Vision, die da erzählt werden sollte. Und deswegen sind sich alle einig, die das gerade als Kind gespielt haben. Die Sims 1 war auch unheimlich. Da sind düstere Sachen passiert. Da sind Schicksalsschläge passiert. Die Musik war teilweise enorm gruselig. Du sagst, der Einbrecher. Den Einbrecher gibt's in allen 4 Teilen. Und es ist lustig, sich das anzugucken, wie sie die Musik des Einbrechers verändert haben im Laufe der Teile. Weil im ersten Teil war das eine wirklich albtraumartige Musik. Du hattest wirklich das Gefühl, das Leben ist zu Ende jetzt. Der Einbrecher kommt jetzt hier und legt mich um. Also auch im echten Leben. Und das haben sie dann so ein bisschen runtergedreht in den nächsten Teilen. Und jetzt im vierten ist es einfach nur noch so eine lustige, heitere Cartoon-Musik, wenn der Einbrecher kommt. Super schade, dass sie da entweder vielleicht ihre eigene Vision ohne Will Wright dann selber nicht mehr verstanden haben oder dass sie sich zugunsten eines größeren Publikums dann für was anderes entschieden haben.
Ja, das ist auch meine Vermutung, weil wenn man sich das so ansieht, dann Teil 2, der ist noch damit beschäftigt, der erscheint 2004, also 4 Jahre nach dem ersten Teil. Und der erste Teil übrigens, der war nicht nur ein riesiger Erfolg damals schon, die Leute haben direkt gemerkt, okay, das ist eine tolle Idee, die Spaß macht. Das Spiel hat 7 Erweiterungen bekommen, das ist etwas, was später auch Teil von The Sims sein soll, dass es immer viele Erweiterungen gibt, auch in unterschiedlichsten Größenordnungen, von heute dann 9 Nachbarschaften, 9 Regionen quasi, in denen man spielen kann, bis hin zu Kleinigkeiten. Möglichkeiten wie Einrichtungspacks. Das ist natürlich prädestiniert für DLCs und Add-ons und Expansion-Packs dieser Art. Das gab es auch beim ersten Teil schon und Teil 2 erschien dann, wie gesagt, 2004. Und der, in meinen Augen, wenn man sich so die Entwicklung des Franchise anguckt, geht noch nicht in diese Richtung, dass alles stromlinienförmiger und cosiger wird, sondern der setzt ein oder an, wo Teil 1 aufgehört hat und macht das Ding erstmal noch tiefer und auf eine Weise komplexer. Also wenn man sich mal die Sachen anguckt, die das Spiel verändert hat, grundsätzlich immer noch dasselbe Spielprinzip, ein Puppenspiel für den Computer oder für die Konsole eben, aber die Feinheiten sind jetzt auch durch die technischen Möglichkeiten noch sehr viel breiter geworden. Zum Beispiel eine Kleinigkeit, wenn man das sich so durchliest, aber das hat ja wahnsinnige Folgen für das Spiel und auch für die Immersion, dass Kinder, die man in der Welt bekommt, also in Teil 2, nun nicht mehr durch den Zufallsgenerator laufen und einfach irgendwie aussehen und irgendwelche Eigenschaften haben, sondern die haben jetzt tatsächlich vererbte Merkmale, die sich aus den Eltern ergeben. Und das ist schon, finde ich, ein Riesenschritt. Genauso auch so Dinge, was ich nochmal nachgelesen habe, dass die Körperform der Sims sich jetzt verändern kann, je nach Lebensstil, je nachdem, wie aktiv oder inaktiv sie in ihrem Leben so sind. Es gibt jetzt mehr Feinabstufungen bei den Altersgruppen. Es gibt jetzt Babys, dann Kleinkinder, Teenager, junge Erwachsene und davor gab es das Baby, das Kind und dann ist man erwachsen. Also auch diese Feinjustierung gibt es. Es gibt jetzt Sternzeichen und Persönlichkeitsattribute im zweiten Teil. Also das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, mehr Komplexität zu schaffen und vor allem im Hinblick auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Weil das ist was, und das kann ich von meinem persönlichen Spiel auch nur so bestätigen, das ist so, finde ich, der Hauptpunkt neben dem Einrichten von irgendwelchen Buden, warum man dieses Spiel spielt, weil man so neugierig ist zu beobachten, was diese Sims miteinander anstellen und je mehr man an so Reibungspunkten schafft, und das macht Teil 2 mit den Sternzeichen und den Persönlichkeitsattributen und so weiter, desto interessanter werden diese zwischenmenschlichen Dynamiken, die dann zwischen den Sims entstehen, dass man manchmal auch wirklich davor sitzt, und das ist bis in Teil 4 heute noch so, und gar nicht glauben kann, was da teilweise automatisch passiert, wenn Figuren zusammenkommen. Da entsteht ganz schnell so eine Geschichte, die man dann auch im Kopf weiterspinnen kann. Auf TikTok habe ich letztens ein Video gesehen, da hat eine Frau erzählt und dabei auch Spielszenen gezeigt, wie sie mit dem, wie sie erst mit dem Typen zusammen war, dann hat sie den Typen verlassen, um mit dem Vater des Typen eine Beziehung einzugehen und dann hat sie mit dem Vater ein Kind bekommen. Das bedeutet, ihr Ex-Mann oder ihr Ex-Freund hatte plötzlich einen Bruder und der Bruder von dem Ex-Freund war die Tochter seiner Ex-Freundin. Der Sohn seiner Ex-Freundin. Und das sind so Geschichten, man sitzt davor und kann es gar nicht fassen und das macht so einen Reiz von dem Ding aus. Und das übrigens, das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, wurde auch ganz früh wiederum bemerkt, dass das die Stärke von Teil 2 ist, denn ich habe nachgelesen, dieser Teil 2 sollte ursprünglich noch einen Schwerpunkt legen auf die Verwaltung und die Bedürfnisse der einzelnen Sims selbst, also dass es denen eben gut geht. Da gab es dann auch so Faktoren, die angedacht wurden wie Durst und Stress. Also ich glaube, Stress taucht später auf im Spiel, aber in Teil 2 sollte auch schon Durst eine Rolle spielen. Und da hieß es dann von Fokusgruppen, Leute, wir spielen das Spiel nicht, weil wir unsere Sims am Leben halten wollen, sondern weil wir sehen wollen, wie die miteinander Beziehungen eingehen. Und deswegen wurde das dann gestrichen.
Ja, und ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen, weil es geht ja eben explizit nicht um die Hauptreihe. Ja. Aber was vielleicht noch, also was wirklich so der relevante Teil ist, um zu verstehen, wo wir jetzt gleich hinwandern, ist einfach die Veränderung der Schwerpunkte, die du angesprochen hast, die sie so durchgemacht haben. Weil selbst Teil 2, und ich würde wie gesagt heute sagen, das ist von den PC-Hauptteilen immer noch mein Lieblingsteil. Und ich weiß, es gibt zu Recht viel Liebe für Teil 3, darüber sprechen wir vielleicht irgendwann anders mal, warum das so ist. Aber Teil 2 ist einfach immer noch sehr spannend gewesen, was diese ganze eigene Identität und auch die eigene Lore tatsächlich angeht. Die Sims, und das wird nämlich gleich relevant, hat eine eigene, sehr tiefe Lore eigentlich immer schon gehabt. Und die haben sie sehr verloren. Sehr, sehr, sehr verloren. Also selbst in Teil 3 schon, in Teil 4 war sie absolut komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber man hatte in Teil 1 und Teil 2 eine sehr tiefe Geschichte in der Welt. Für wie Dinge funktionieren, für gewisse Charaktere, die immer wieder aufgetaucht sind. Zum Beispiel Bella Grusel, die immer wieder aufgetaucht ist und eine sehr spannende Story in Teil 2 hatte.
Das ist abgefahren. Sie heißt im Englischen Bella Goth, glaube ich. Sie hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Und wir reden nicht von Sims-Wikipedia, sondern wir reden von der Wikipedia, da hat die einen eigenen Eintrag und das ist wirklich absolut abgefahren. Das können wir wirklich nochmal kurz beleuchten, weil das dann auch für dieses DS-Spiel interessant wird. Das ist so ein Element, die taucht auf als ein NPC in Sims 1, wenn ich das richtig verstanden habe, und ist halt eben eine Figur, mit der man interagieren kann, die läuft in der Nachbarschaft rum. Und in Teil 2, und jetzt wird's schon schwierig für mich als jemand, der das nicht mehr selbst gespielt, sondern nur nachgelesen hat, sie scheint offenbar von Aliens entführt worden zu sein, kommt später, taucht sie wieder in der Spielwelt selbst auf. Da gibt's jetzt auch erstmals in Sims 2 Quests, die durch die Nachbarschaften führen. Das heißt, man kann mit Figuren auch sprechen und die erzählen nach und nach eine Geschichte. Und sie taucht dann wieder auf und scheint sich an nichts so wirklich erinnern zu können. Und das führte dazu, dass in der Reddit-Community, ich glaube auch bis heute, diskutieren da immer noch Leute drüber, was mit Bella quasi passiert ist. Und sie taucht auch in Spin-offs von die Sims auf, an unterschiedlichen Orten, es gibt Running Gags, das ist verwässert worden bei den neueren Sims, aber bei diesen älteren ist das echt so eine, wie so eine Urban Legend kam mir das vor. Die Leute fragten sich, was ist mit ihr passiert, wer ist sie eigentlich, und die Entwickler haben auch eine Weile damit gespielt.
100%, man konnte nämlich in Teil 2, das war der Teil, in dem das am allermeisten drin war, und man kann es am Beispiel von diesem Charakter halt gut erklären, es war aber nicht nur sie, dass man wirklich in dem Spiel so krass auf die Suche gehen konnte, ne, wie das Thema digitale Archäologie im Spiel, und auf die Suche gehen konnte nach Geschichten. Das hatte fast schon so Dark Souls-artige Vibes, dass Item-Beschreibungen wirklich relevante Hinweise über Geschichten oder die Lore der Welt gegeben haben. Dass wie gewisse Gegenstände sich verhalten haben. Ne? Es gab wirklich verfluchte Objekte in dem Spiel, die du dir normal gekauft hast, ohne zu ahnen, dass sie verflucht sind. Und dann haben sie angefangen, ein Eigenleben zu entwickeln. Und das wurde nie erklärt, das war nie Teil einer Quest. Das war einfach so. Und du musstest das hinnehmen. Und im Falle von Bella, Goth oder Grusel war es auch so, dass du Hinweise auf ihr Verschwinden finden konntest. Ich habe es ja nun selber sehr viel gespielt. Hinweise auf ihr Verschwinden finden konntest in den Erinnerungen von NPCs. Es war in dem Teil noch stärker so, dass du Erinnerungen gespeichert hast über Dinge, die du erlebt hast, zum Beispiel sowas wie umgezogen, geheiratet, ersten Kuss gehabt mit Person X oder so. Und das wurde alles gespeichert in den Charakteren. Und du konntest ja jeden Charakter übernehmen, wenn du wolltest. Das war auch da noch viel mehr unterstützt und du wurdest viel mehr motiviert dazu, nicht nur eigene Charaktere zu bauen, sondern auch vorhandene Familien zu spielen, weil die ganz eigene Geschichten hatten, in die du eingestiegen bist. Und wenn du dann die verschiedenen Familien übernommen hast, die irgendwie mit Bella zu tun hatten, zum Beispiel ihr zurückgelassener Ehemann und eben auch andere Leute, die mit ihr Kontakt hatten. Und wenn du angefangen hast, diese Leute zu übernehmen, dann konntest du in ihre Erinnerungen gucken und schauen, was sie mit Bella erlebt haben und was zuletzt passiert ist, bevor sie verschwunden ist. Und im Falle ihres Ehemanns hast du dann zum Beispiel gesehen, wann er sie zuletzt gesehen hat und was sie zuletzt erlebt haben. Du hast aber auch plötzlich feststellen können, was nirgendwo sonst gesagt wurde explizit, das konntest du nur rausfinden, wenn du im Menü in die Erinnerungen geguckt hast, dass sie eine Affäre hatte mit einem ihrer Nachbarn. Und
stimmt, ich erinnere mich, das hat man dann, wie so ein Chronist konnte man das wirklich dann so nachlesen, ja.
Ganz, ganz spannend. Und dann hast du in seine Erinnerungen reingeschaut und festgestellt, wenn du das alles zusammengepuzzelt hast, okay, er war der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Und die letzte Erinnerung, die er hat, war, dass sie sich gestritten haben auf dem Dach eines Hauses. Und ich krieg ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber daraus kann man so viel schlussfolgern. Du kannst natürlich die Route gehen, wo du sagst, oh, was ist da passiert? Hat er sie umgelegt? Du kannst die Route gehen von, okay, sie waren auf dem Dach des Hauses und ich weiß mechanisch, dass man tatsächlich auf Dächern von Häusern Gefahr läuft, von Aliens entführt zu werden. Haben sie sich gestritten und sie wurde im Laufe dieses Streits von Aliens entführt? Alles Möglichkeiten, da kann man noch viel, viel tiefer einsteigen, aber nur um zu erklären, wie tief die Lore ursprünglich mal war und wie sehr sie auch damit gespielt haben, dass die Sims eine unheimliche Marke ist, dass sie unheimliche Themen haben mit Aliens, mit Area 51, mit dem gruseligen Horrorclown, der in deine Wohnung gekommen ist und du bist ihn nicht mehr losgeworden, mit dem Sensenmann, mit gruseligen Freizeitparks in Teil 1 mit dem Einbrecher, der immer diese wahnsinnig gruselige Weltuntergangsmusik mitgebracht hat. Sie haben mit all diesen Sachen gespielt und waren auch viel mehr auf Erwachsene ausgelegt damals, als heute die Hauptteile sind, die jetzt sehr, sehr familienfreundlich sind und ja sehr viel darauf Acht geben, keine zu erwachsenen Themen zu behandeln und sehr viel zensieren und sehr viel einfach ein bisschen so wegwaschen und so. Super schade. Aber genau da kommen wir nämlich in die Ära, die um den Erscheinungszeitpunkt von Sims 2 losgetreten wurde. Die Ära der Sims-Spin-Off-Teile für Konsolen.
Ja.
Und genau die haben all das, was Sims 1 und 2 ausgemacht hat, auf die Spitze getrieben, waren in der Regel keine Lebenssimulation im eigentlichen Sinne, sondern oft eher Adventures, Story-Adventures oder ganz eigene Genres und waren die merkwürdigsten, fiebertraumartigen, bizarrsten, verstörendsten, verbuggtesten und wundervollsten Spiele, die ich teilweise je gespielt habe.
Ja, unter Vorsatz, ne? Also das mit den Bugs womöglich nicht, aber alles andere schon, war völlige Absicht. Wie du hast schon gesagt, Teil 2 war auch ein Riesenerfolg, jetzt das Hauptspiel, und führte dazu, dass dann sehr schnell damit begonnen wurde, zu planen, diese Auskopplung zu machen für andere Plattformen, wie zum Beispiel im Fall von The Sims 2 für die PlayStation 2, für Xbox, für GameCube, sogar für Mobile-Plattforms, also für Handys tatsächlich, im Jahr 2004 und dann folgend und auch eben fürs Nintendo DS. Und du hast schon gesagt, einige dieser Auskopplungen, die haben eine ganz eigene Identität entwickelt, die eigentlich kaum noch was mit dieser Hauptspielreihe zu tun haben. Und das, wie gesagt, war völliges Kalkül und Absicht. Sicherlich auch bei all dem, was wir jetzt erzählen werden, gerahmt und bedingt durch die jetzt weniger potenten Möglichkeiten in technischer Hinsicht dieser anderen Plattform. Also ein Nintendo DS kann halt auch einfach andere Dinge und weniger Dinge als ein PC dieser Zeit. Aber nichtsdestotrotz, das würde noch nicht erklären, warum diese Spiele so geworden sind, wie sie geworden sind. Und wir gucken uns, wie gesagt, jetzt Sims 2 für Nintendo DS an. Ganz kurz, ich habe mir mal angesehen, wer hat dieses Spiel eigentlich gemacht? Weil das ist auch ganz interessant. Das ist nichts von Electronic Arts selbst, dass die sich da hingesetzt haben, sondern die haben ein Studio beauftragt dafür. Und zwar ein Studio namens Amaze Entertainment. Und da habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Es war nämlich hochinteressant. Ich kannte die überhaupt nicht. Stellt sie heraus, Amaze Entertainment, die gibt es heute nicht mehr, seit 1996, wurden gegründet in Kirkland, Washington und haben sich von Anfang an spezialisiert auf Handheld-Portierungen von großen Lizenzspielen. Ich habe mich mal durchs Portfolio gearbeitet von 1997, also ein Jahr nach Gründung und zum ersten Erscheinen ihres ersten Portierungsspiels, bis 2012, als sie von Foundation 8 Entertainment übernommen wurden, haben die 70 Spiele portiert und wie gesagt wirklich zu den mitunter bekanntesten Marken, die man damals so hatte. Sie haben Portierungen gemacht, vor allem auch für Nintendo DS, von Heroes of Might and Magic, von Fluch der Karibik, von Harry Potter, von Shrek, von Ice Age und natürlich die Sims 2. Und das, finde ich, ist abgefahren. Also es waren quasi Profis, auch damals schon, die dafür engagiert wurden. Und die haben gesagt, unter Vorsatz, okay, wir wollen das Abstruseste und Seltsamste machen, was wir irgendwie nur dürfen. Wir kommen auch später noch dazu. Es gab einige Dinge, die hat EA, der Publisher, rausgestrichen und gesagt, nee Leute, also das können wir nicht machen, das geht einfach nicht. Aber vieles ist drin geblieben und das ist abgefahren. Ich habe noch eine Sache, bevor wir jetzt gleich so eintauchen und das Spiel beschreiben, nachgesehen, wer verantwortlich für all das ist, was wir jetzt gleich schildern werden. Also verantwortlich für die Story, für die Charaktere, für das Writing, für alles, was uns gleich zum Staunen bringen wird. Ich gebe schon mal voraus. Und zwar ist das der Autor Darby McDevitt. Und Darby McDevitt ist nicht irgendein Autor, sondern seit seiner Arbeit an die Sims 2 für Nintendo DS hat er angeheuert bei Ubisoft und hat maßgeblich die Story verantwortet für Assassin's Creed 2. Er war Narrative Director bei Assassin's Creed Valhalla und Black Flag und schreibt in Zukunft auch bei der Story von Assassin's Creed Hexe mit. Außerdem hat er in der Vergangenheit viele Preise gewonnen für seine Arbeit und er sagt, die Sims 2, das habe ich in einem Interview gelesen, seine Arbeit daran an der Nintendo DS-Version war für ihn eine Geburtsstunde als Autor. Da konnte er so richtig seinen ganzen Scheiß loswerden und danach wurde er ernst. Und das, finde ich, beschreibt ganz schön, wie dieses Spiel aussieht.
Es ist völliger Wahnsinn, oder? Ich bin nämlich mir auch immer sicher gewesen, dass die Leute, die an diesem Spiel gearbeitet haben, konstant high gewesen sein müssen. Mhm. Und das sagt man manchmal so leichtfertig, wenn man mal was leicht Absurdes irgendwo sieht. Aber nein, also wirklich, ihr macht euch keine Vorstellung. Also ich meine wirklich maximal high. Also wirklich, dass sie jeden Bezug zur Realität verloren haben müssen, als sie dieses Spiel gemacht haben. Auf eine gute Art.
Ja,
und wenn du sagst Portierung, ich finde es super schön übrigens, wie toll du das alles zusammen recherchiert hast. Du sagst, sie haben viele Portierungen gemacht. Da muss man jetzt dann nochmal festhalten, wenn man heute von Portierungen spricht, meint man ja meistens wirklich mehr oder minder das exakt gleiche Spiel, was halt technisch portiert wird für eine andere Konsole oder für den PC. Und das war es damals, an oder zumal TM, nicht. Mhm. Also so gerade bis zu frühe 2000er, ich glaube so um die 2010er, hat sich das dann langsam so gewandelt zu, okay, Portierungen sind einfach das gleiche Spiel. Zu dieser Zeit war das aber immer noch so, dass eine Portierung in 90% der Fälle ein komplett anderes Spiel war.
Eine Neuinterpretation, ne?
Ja, also ein vollständig anderes Spiel. Manchmal, ich meine, was es zum Beispiel oft gab, noch früher, so 80er, 90er, war, dass es dann eine Variante von einem, ja, sagen wir mal, PC-Spiel gab, was vielleicht in den 90ern dann schon auch 3D war und vielleicht irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht ein Third-Person-Spiel war. Und dann gab es davon vielleicht eine Portierung für den, sagen wir mal, Game Boy, GameCube. Und das war dann aber plötzlich ein einfach nur ganz klassisches Game Boy, Side-Scrolling, pixeliges Jump'n'Run oder so. Völlig anderes Spiel, teilweise völlig andere Story. Hat einfach nur die Marke auch im Titel getragen, hatten aber meistens das gleiche Cover und den gleichen Titel und alles. Und das muss so verwirrend gewesen sein, gerade für Eltern, die zu Weihnachten für ihre Kinder was kaufen wollten und teilweise völlig verschiedene Spiele gekauft haben und sich dessen nicht bewusst sein konnten, weil das nirgendwo kommuniziert wurde.
Ja, und der Fall ist hier genau eingetreten im Fall von Die Sims 2 für Nintendo DS. Ich finde es fantastisch, wie wir das als geflügelten Titel mittlerweile hier reingebracht haben. Naja, ist ja auch richtig. Weil dieses Spiel, und jetzt fällt es mir schon schwer, ich habe es gespielt tatsächlich, über Wege, die ich jetzt hier nicht näher beschreibe, ist es mir gelungen, Die Sims 2 für Nintendo DS selbst nochmal zu spielen. Mhm. Ich würde es jetzt rückblickend beschreiben. Im Grunde, es ist ein Adventure geworden.
Ja.
Es ist ein Adventure geworden, in dem es wirklich eine Storyline gibt, der man folgt. Eine Storyline, die an einem wortwörtlich seltsamen Ort spielt. Das kannst du ja gern gleich mal erzählen. Und wo es darum geht, im Grunde klarzukommen mit all dem, was diese Spielwelt einem entgegenwirft. Das ist so gehe ich da raus mit dieser Zusammenfassung.
Ja. Absolut. Also wenn wir sagen, es ist ein komplett anderes Spiel, dann meinen wir wirklich, dass, also wie man es nur auf die Spitze treiben kann. Ich finde es immer noch so lustig, dass sie sich dafür entschieden haben, das Spiel Die Sims 2 zu nennen. Es gab nie ein Die Sims 1 auf dem Nintendo DS. Ja. Diese Benennung war absolut hinfällig. Es hatte mit Die Sims 2 der Hauptreihe nichts zu tun, fast nichts. Eine Verknüpfung gab es. Also einfach nur, dass die PR- oder Marketingabteilung da gesagt hat, nee, passt doch, die Leute kennen den Titel Sims 2, das hat sich gut verkauft. Sims 2, wir nennen das Sims 2 für den DS. Furchtbare Idee. Ich wünschte so sehr, das hätte einen eigenen Titel bekommen. Einige Sims-Ableger haben das Glück gehabt, einige Titel zu eigene Titel zu bekommen. Zum Beispiel die Sims brechen aus oder die Sims gestrandet,
ja,
was
genau.
Auch beides tolle Ableger waren. Die Sims 2 für den Nintendo DS hatte das Glück leider nicht,
ja.
Weil es auch eins der ersten seiner Art war. Wobei die Sims brechen aus vorher kamen tatsächlich. Und auch das waren zwei verschiedene Spiele übrigens auf dem GameCube und auf der PlayStation. PlayStation. Es waren GameCube und Game Boy Advance. Genau. Es gab die Sims brechen aus für den GameCube und Game Boy Advance. Zwei völlig verschiedene Spiele. Auch da wieder. Naja. Aber die Sims 2 für den Nintendo DS ist ein Adventure, eine Hotel-Management-Simulation und auch irgendwo ein Rollenspiel.
Mhm.
Und es hat es hat viele Besonderheiten, aber es hat eine Besonderheit, die ich vielleicht direkt mal vorweg schicken möchte, weil sie relevant für vieles ist. Und weil es das überhaupt nicht mehr gibt. Und es war hauptsächlich etwas, was in der DS-Ära gemacht wurde. Und was ich liebe, es spielt nämlich in Echtzeit.
Das liebst du? Um Gottes Willen. Ich hab das, okay, das musst du jetzt uns allen erklären, warum das ein Vorteil ist, wenn die Zeit, die im Spiel vergeht, dieselbe Zeit ist wie bei uns in der Welt daheim.
Also das werde ich im Laufe dieser Geschichte immer wieder aufdröseln. Das will ich nicht jetzt schon vorweggreifen. Okay. Aber ich finde das allein einen so faszinierenden Gedanken zu sagen, okay, ich habe hier ein Spiel für ein Kind, weißt du, was nicht arbeiten gehen muss und viel Zeit hat zu spielen, war das halt toll zu sagen, ich habe hier eine Welt, die weiter existiert, auch wenn ich gerade nicht spiele und ich kann jederzeit so reinhuschen und gucken, was gerade passiert und dann wieder raushuschen.
Ja.
Und es ist nachts, wenn es bei mir nachts ist, es ist Tag, wenn es bei mir Tag ist. Manchmal gleicht sich sogar zufällig das Wetter vielleicht mit dem Wetter, was gerade bei mir draußen ist. Und das war für mich unfassbar immersiv.
Ja, okay. Ich schlage vor, da bin ich jetzt schon sehr gespannt, ich schlage vor, ich gebe mal so ganz grobe das Gerüst vor, wie man sich dieses Spiel vorstellen muss und dann kannst du das ja gerne auffüllen mit deiner Geschichte beziehungsweise deinen Geschichten, aber dann haben wir das schon mal so ganz grobe vor Augen. Ist das cool für dich?
Ja, vor allem bin ich so gespannt.
Ja,
wir haben
auch.
Also. Es tunlichst vermieden, die letzten Wochen darüber zu sprechen. Weil wir nichts vorwegnehmen wollten, was du erlebt hast. Ich bin so fasziniert, dass du es gespielt hast für diese Folge. Und ich bin so gespannt, es aus deinen Augen jetzt zu erleben, weil das für mich eine sehr individuelle Erfahrung war, die gefühlt nur ich hatte. Gefühlt hat kein anderer Mensch dieses Spiel überhaupt gekannt.
Ja, und der Witz ist, alle haben ja das Gleiche erlebt. Es ist ja nicht so, als könnte man hier sehr unterschiedliche Dinge tun. Es läuft auf dieselbe Geschichte hinaus, die man aber erstmal, die muss man erstmal in den Kopf kriegen. Also, ich versuche mal so einen kleinen Einblick zu geben. Du hast schon gesagt, man ist, es ist ein Hotelmanagement-Spiel auf eine Weise. Man wird beordert in ein Wüstenörtchen namens Strange Town. Und der Name ist Programm, das werden wir jetzt heute noch häufiger merken. Und dort gibt es, es ist eine boomende Ministadt. Es gibt eine Art Saloon, sage ich mal. Es gibt ein, zwei Häuschen. Es gibt unser Hotel und es gibt noch ein Gefängnis. Das ist so im Grunde die Bestandteile, wie sich diese Kleinstadt zusammensetzt. Das war der Moment, wo ich schon aufgehorcht habe, als mir klar wurde, wie klein diese Stadt ist. Mitten in der Wüste, wie gesagt, und dass es hier ein Gefängnis gibt. Das war schon die erste surreale Note, muss ich gestehen. Das war seltsam. Naja, und unsere Aufgabe ist jetzt im Grunde übergeordnet, dieses Hotel, das uns da anvertraut wurde, zu managen. Und das bedeutet zum einen, wir dürfen uns da so um die Einrichtung ein bisschen kümmern. Wir dürfen da neue Gebäuderäume reinziehen und hochziehen. Wir müssen aber auch darauf achten, dass nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse als Sim, den wir da spielen, berücksichtigt werden, sondern auch die Wünsche und die Aufträge der ganzen anderen Leute, die hier vorbeikommen. Und es ist tatsächlich mehr los, als man glauben soll. Auf allen möglichen Ebenen. Da kommen Gäste, die Wünsche haben, die einchecken wollen. Es kommen aber auch Gestalten, die man eigentlich nur in einem Comicbuch der frühen 90er vermuten würde, die auch noch eigene Pläne und Ideen haben. Und gefühlt ist das ein Spiel, das mit der Zeit immer abstruser wird und immer eine neue Wendung reinbringt, die ich unmöglich habe kommen sehen können. Und irgendwann gibt man auch auf, sich das erklären zu wollen und geht einfach nur noch so mit dem Flow mit. Das ist so die Stimmung des Spiels. Also super surreal, seltsam und völlig losgelöst von allen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenseins. Das merkte ich schon übrigens, als ich in das Hotel ging, kleine Anekdote. Und da ist dann so ein Concierge. Und dieser Concierge, der hängt da über seinem Rezeptionstresen und sagt dann, ja, alles klar, herzlich willkommen. Zuallererst brauchen wir erstmal Strom. Und jetzt, Geraldine, muss ich nicht fragen, weil du weißt es natürlich, aber an die Leute da draußen, wie kommt man denn an Strom? Und dann würden viele von euch sagen, naja, also erstmal in den Keller vielleicht gehen und gucken, ob es da einen Sicherungskasten gibt. Und dann würde man da rumdrücken und vielleicht merken, oh, da ist kein Saft drauf. Dann würde man vielleicht gelernt von vielen anderen Spielen irgendwie in den Hintergarten gehen und da steht ein Generator rum. Da muss man dann dreimal in der Pumpe ziehen und dann ist wieder Strom da. Nein! In diesem Spiel läuft das anders. Uns wird nämlich gesagt, wir brauchen radioaktive Atomstäbe, wie wir sie von Chernobyl und Co. kennen. Und die müssen wir finden und sammeln und dann im Keller in so einen kleinen Kernreaktor reinstecken. Also mache ich mich auf die Suche und wo von allen Orten dieser Welt und von Strange Town finde ich meine radioaktiven grünen Leuchtstäbchen? Auf der Kuhherde. Ich laufe zwischen Kühen umher und schnappe quasi wirklich unter dem Euter liegend diese radioaktiven Leuchtstäbe weg und lauf damit zurück, hab die wirklich im Gepäck und dann sagt der Concierge zu mir, ja, cool, Info für dich und da habe ich schon den ersten Schweißausbruch bekommen zum Thema Echtzeitzeit. For your information, ein Stab gibt für 3 Tage Strom, wo ich mir schon dachte, oh nein. Das bedeutet, ich kann auch an einen Punkt kommen, wo mir die Ressource, Elektrizität theoretisch verloren geht. Das war mein Gedanke. Und dann hat mir, oh Mann, ey. So, das ist schon das erste gewesen. Dann wird man unter anderem beauftragt, erstmal hier ordentlich Staub zu saugen. Das ist eines von vielen Minispielen in diesem Spiel, wo, und das muss ich aber sagen, der Bildschirm, der zweite, das Nintendo DS richtig schön genutzt wurde. Man staubsaugt da wirklich in der Welt herum und sieht dann auf dem Bildschirm, wie dann da sich in einer Art Staubsaugerquerschnitt auch wirklich Staub ansammelt. Da kann man das so wegpusten. Das war irgendwie ganz nett. Aber das ist auch so eine Aufgabe gewesen, die einen da begleitet hat. Und während ich all das gemacht habe und mich eingefuttert habe in die Spielwelt, stellte ich etwas fest. Und zwar, man steuert dieses Spiel ja über die Schulterperspektive, also wirklich wie so ein Action-Rollenspiel im Grunde. Da steuert man so den eigenen Sim, den man auch so ein bisschen rudimentär zusammenbasteln darf, herum. Und dann ist mir aufgefallen, da gibt's eine Anzeige, die kenne ich so nicht aus den Sims-Spielen dieser Zeit. Und zwar Sanity. Der Geisteszustand meiner Figur, und der ist ständig gesunken, also bei allem, nicht nur bei Dingen, wo ich es nachvollziehen könnte, also hier die radioaktiven Leuchtstäbe unter den Kühen wegklauen, das verstehe ich, aber auch so, wenn ich rumgelaufen bin, ist der immer wahnsinniger geworden. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich denn meine Gesundheit, meine geistige, wiederherstellen? Das Spiel hat darauf eine Antwort, Geraldine. Und zwar kann ich im Keller ein Stück gefrorenes Fleisch verkloppen. Das gibt mir Geistesgesundheit zurück. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Geraldine, ist das ein Gag, einer von vielen? Weil du kennst ja vielleicht die englische Redewendung Beat the Meat. Und das ist ja ein geflügeltes Wort für Selbstbefriedigung. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ist das, also warum verkloppe ich gefrorenes Fleisch? Also, naja.
Wolltest du eine Antwort oder war das eine rhetorische Frage?
Ja, ich spreche einfach für mich gerade.
Okay.
Also jedenfalls, das war seltsam mal wieder. Und dann, ich vielleicht noch so, ja, also ich verlebe da mein Leben als Hotelwart. Kurz darauf, auch das war eine Überraschung, die ich so nicht habe kommen sehen, gibt es Besuch in der Stadt. Und zwar Aliens landen, einer zumindest mit so einer Napoleon-Mütze, der greift mich an. Ich muss ihn beschießen mit einer Wasserpistole, weil stellt sich heraus, die Aliens leben in dieser Wüste ganz besonders gerne, weil sie kein Wasser abkönnen. Also muss ich sie mit einer Wasserpistole abschießen. Auch das passiert. Bald darauf begegnet mir eine Figur namens Frankie Fusilli. Und Frankie Fusilli ist, na klar, Mafia-Boss. Mhm. Der hat auch Wünsche für uns, einer der Hotelgäste quasi. Es gibt einen Roboter, ich muss irgendwann einen Kuhschrein zerstören. Das ist echt so ein Spiel. Du spielst das und alles überrascht dich. Nichts ergibt Sinn oder zumindest auf einer rationalen Ebene. Irgendwie ergibt es schon Sinn, aber so Traumsinn. Also auch die Gags, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Beat the Meat, irgendwann geht man mal in die Wüste, darf man aber nicht, weil man nachts dann nur hingehen soll. Und dann gibt es einen Typen, der versperrt einem den Weg. Und das ist so eine Gestalt, der ist richtig bullig, hat eine Glatze und keinen Nacken. So breit ist sein Hals, so dick ist er. Und wie heißt er? The Neck. Der Nacken.
Ja.
So, das ist
im
das
Deutschen
Spiel.
Übrigens Jimmy Stiernacken.
Mein Gott. Und das ist dieses Spiel. Und wie gesagt, also man muss dieses Hotel nach und nach ausbauen, man muss Geld verdienen, aber wird vor allem immer wieder besucht von all diesen seltsamen Gestalten, die Dinge von einem wollen. Und man geht so einfach mit dem Flow und kann eigentlich meistens nicht fassen, was da so passieren.
Ja. Mein Gott, Dom, es ist so schön, ich finde das Konzept sehr toll, dass du das tatsächlich dir angetan hast. Ja. Und dann auch noch wahrscheinlich nicht mal, ich will's ja jetzt hier nicht, ne, ich will dich nicht in die Scheiße reiten, falls jemand vom Verfassungsschutz zuhört, aber nicht mal auf dem DS zu spielen.
Ich sag kein Wort dazu.
Gut, weil das ist halt, glaube ich, es hängt schon sehr an der DS-Mechanik. Ich stelle mir das sehr schwer vor, das nicht auf dem DS zu spielen.
Wenn man es so gemacht hätte, ja, wahrscheinlich wäre es sehr schwer gewesen.
Wäre das sehr schwer gewesen. Ja. Ich habe dir angeboten, dir mein Cartridge rüber zu senden.
War ja gar nicht notwendig, weil ich habe es ja auf.
Du hast es ja selber DS gehabt
gespielt.
Dann.
Ja, ja, genau. Sicherheit. Genau.
Genau. Pass auf, du hast jetzt, das ist perfekt, du hast jetzt gerade mal die Perspektive abgebildet von jemandem, der zum ersten Mal übermannt wird von dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Und hast einfach mal so einen irren Querschnitt geliefert.
Ja.
Und ich versuche jetzt vielleicht mal das Ganze wieder einzufangen und hol vielleicht die Leute nochmal so ein bisschen am Start ab. Damit wir so ein bisschen in die einzelnen Sachen, die du gerade verzweifelt in den Raum gerufen hast auf der Suche nach Hilfe, nochmal tiefer beleuchten können.
Fantastisch.
Wie findest du das?
Fantastisch.
Gut. dann starten wir noch mal kurz am Anfang. Falls ihr jetzt völlig die Orientierung verloren habt, alles in Ordnung, das soll so sein. Ja. Deswegen fangen wir noch mal am Anfang an und stellen uns einfach noch mal kurz vor, dass wir ein Third Person mit direkter Steuerung, sagen wir mal Action-Adventure, im weitesten Sinne Action-Adventure im Sinne von Third Person direkte Steuerung. Das stellen wir uns kurz vor. Wir stellen uns das jetzt mal vor in einer sehr mäßigen DS-Grafik, die so ein bisschen, die manchmal heutzutage wieder nachgeahmt wird.
Ja, ich musste auch an so frühe 3D-Adventures denken, also wirklich Point-and-Click-Adventures, von also nochmal zu dem Zeitpunkt 5 Jahre älter, so früh 2000ern.
Ja, und ihr könnt euch vorstellen, es gab ja die wirklich, wirklich hässliche und schlimme Phase von 3D-Spielen, als sie alle so glatt geleckt und knetmassenartig aussahen. Das war es nicht. Es ist die Art von schlecht gealtertem 3D, die so auf eine elegante Art schlecht gealtert ist, dass sie heute mit Absicht manchmal von Spielen wieder simuliert wird, gerade von Horrorspielen. Mhm. Leute, die vielleicht diese ganze Chose von Horrorspielen kennen, die versuchen, den PS1-Look so ein bisschen wiederzubeleben. Von den alten, ganz alten Resident Evils vielleicht so ein bisschen, ne? Also dieses 3D, was sehr wenig Polygone hatte, was aber auch eine sehr pixelige Textur dann auch nochmal obendrauf hatte. Also es sah nicht so glattgeleckt aus, sondern irgendwie sehr crispy, krümelig, wie so ein krümeliger Keks. So ein bisschen. Und die Art Grafik ist es. Und ich würde ja sagen, das Spiel fängt ganz harmlos an, aber das ist eigentlich auch gelogen. Weil eigentlich ist so einer der ersten Dialoge, die du mit jemandem hast, mit jemandem, der auf Deutsch Tristan Legende heißt. Jetzt kannst du mir gleich dann nochmal sagen, ich kenne nicht alle englischen Originalnamen. Und es ist ein Dialog, den du mit ihm hast, wo er dir als allererstes erzählt, dass er eigentlich auch nicht mehr am Leben sein möchte, weil seine Verlobte von Riesenskorpionen gefressen wurde. Und deswegen hat er versucht, einen Meteor mit bloßen Händen zu fangen, um den Schmerz zu vergessen. Mhm. Und das ist einer der ersten Dialoge, die du im Spiel hast. Und das ist einer der harmlosesten, wie sich rausstellt. Und da denkt man sich schon, cool, wo bin ich hier gelandet? Es fängt nämlich eigentlich damit an, dass du eine Autopanne eigentlich nur hast. Du willst eigentlich nicht in die Wüste von Merkwürdighausen, wie es auf Deutsch heißt. Und da die angeteaste Verknüpfung zu die Sims 2, die ich versprochen habe, das ist die einzige. Weil es gibt Merkwürdighausen bzw. Strange Town, Strangeville in manchen Übersetzungen, gibt es auch in die Sims 2. Da hat es seinen Ursprung. Das ist eine der spielbaren Nachbarschaften gewesen. Das war in der Wüste und hatte ganz starke Nevada-Anleihen und so Area 51 und Alien-Themen und war ganz beliebt. Es gab dann auch noch mal ein Add-on für den vierten, glaube ich, das war ganz blöd. Aber das hat noch mal versucht, dieses Merkwürdighausen zurückzubringen, weil es wirklich in der Community sehr beliebt war, weil es sehr viel eigene Persönlichkeit hatte und ganz absurd eigenständig war im Vergleich zu diesen grünen Wiesen, die man immer kannte aus den Sims-Hauptteilen. Und man landet in Merkwürdighausen, man ist eigentlich auf der Durchfahrt, man wollte eigentlich woanders hin, man erfährt nie wohin, so richtig, aber man will eigentlich woanders hin. Man hat eine Autopanne, dann quatscht einen so ein abgehalfterter Mechaniker an, der sagt, Mensch, ich kann dir das Auto halt reparieren, wenn du möchtest, aber wird ein paar Tage dauern auf jeden Fall. Spoiler, das dauert länger als ein paar Tage.
Ja.
und ich mach dir das, mach dir keine Sorgen. Das ist auf jeden Fall hier keine Mörderstadt, in der du gelandet bist. Und das da drüben, was auf gar keinen Fall ein Mörderhotel ist, ist das einzige Hotel in der Stadt. Ich würde dir vorschlagen, dass du dir einfach mal ein Zimmer nimmst. Und dann denkt man sich, wow, das klingt furchtbar. Aber klar, eine andere Option habe ich ja nicht. Und dann geht man rüber ins Hotel. Und dort erfährt man, dass der Besitzer dieses Hotels, der Manager, wenige Stunden vor der eigenen Ankunft spurlos verschwunden ist. Und weil man ja jetzt schon mal da ist, so nach dem Motto, wird einem kurzerhand die Macht über dieses Hotel übertragen. Und man könnte ja glauben, dass das alles ein Zufall ist, wenn nicht der ehemalige Besitzer einen ganz merkwürdigen Brief explizit für dich hinterlassen hätte.
Und das da denkt so man absurd, sich, das ist so absurd, da ist doch so ein Quatsch.
Absolut absurd. Und man hat das Gefühl, wo bin ich hier gelandet? Ganz, ganz toll. Und von dort an soll es eigentlich eine Hotelmanagement-Simulation aus der Third Person sein. Zu gewissen Teilen ist es das auch, weil man viel Zeit damit verbringt, die Zimmer des Hotels einzurichten. Man baut neue Attraktionen. Man baut zum Beispiel sowas wie eine Kunstgalerie, eine Saxophonbar, ein Casino. Und man versucht eben dieses Hotel, mit dem Hotel schwarze Zahlen zu schreiben. Das ist aber eigentlich nur so ein bisschen das Gerüst für die stringente Story, die Adventure-Story, die drumherum passiert. Und die so aus mehreren Hauptmissionen und Nebenmissionen besteht, die linear ablaufen und die man abschließen muss. Und das Ganze dann eben in Echtzeit. Und selbst das, was ich gerade beschrieben habe, ist eigentlich nur das Grundgerüst für noch was Größeres.
Ich finde das mit der Echtzeit so heftig, weil es ist faszinierend. Du hast da voll recht, dass dann in deiner Hosentasche quasi mit dem Nintendo DS dann so eine eigene Welt existiert, die auch wirklich mit deiner Welt mittickt. Aber es hat eben auch die Folge, dass dann zum Beispiel der Bau von neuen Gebäudeteilen, sage ich mal, halt auch in Echtzeit einfach mal 8 Stunden dauert. Und das ist schon abgefahren. Das ist fast wie so ein Mobile-Game später, wo du irgendwie in Clash of Clans irgendeine Schmiede upgradest. Dauert dann auch hier irgendwie noch schöner, weil man kann sich schon vorstellen, naja, dauert wohl 8 Stunden, so einen Raum zu bauen, keine Ahnung, aber es hat schon was, ich sehe den Reiz so ein bisschen, aber wenn du es dann auch zum Beispiel abends spielst, mich hat das gestresst,
Ja, ist völlig richtig. Dann steige ich mal ein in dieses Thema Echtzeit. Das Thema Echtzeit ist, wie du sagst, es fängt vielleicht so an wie bei irgendwie Mobile oder so Free-to-Play Cash-Grab-Spielen. Aber du hast halt nicht die Möglichkeit, Zeit zu skippen. Du hast theoretisch natürlich die Möglichkeit, und jetzt wird's lustig, die Zeit auf deinem DS einfach vorzustellen.
Ja.
Du wirst aber nicht gewarnt, was das bedeutet. Du erfährst es erst, wenn du es gemacht hast. Was dann nämlich passiert, ist, dass deine Stadt Opfer einer Alien-Invasion wird. Als Strafe dafür, dass du die Zeit verstellt hast. Und das ist so ein toller Metamoment, fast schon so ein bisschen Metal Gear-artig. Also sowas, womit du einfach nicht rechnest, dass das Spiel so ein Verständnis für Dinge hat, die außerhalb des Spiels passieren. Wahnsinnig cool. Also richtiger, für mich war das mein Metal Gear-Moment eigentlich in meiner Kindheit.
Das verstehe ich, ja.
Dass du plötzlich dein Spiel, du denkst dir, hahaha, ich stell die Zeit vor, ich bin nämlich ein Smart Cookie. Und dann stellst du die Zeit vor und startest in dein Spiel und du wirst sofort outgecalled. Du bekommst einen Anruf, du wirst von dem Concierge angerufen, der dir erzählt, dass er weiß, was du getan hast. Und du hast dann auch so eine gruselige Animation, die halt zeigt, dass irgendwie so die mit so schmelzenden Uhren, das passiert nicht immer, aber es kann passieren, dass du so eine gruselige Zeitschmelz-Uhr-Animation plötzlich bekommst. Und dann sagt er dir, er weiß, was du getan hast und du hättest das auf gar keinen Fall tun dürfen, weil jetzt ist die ganze Stadt von Aliens überlaufen und wir sind alle verloren. Und dann musst du diese Alien-Invasion aufhalten. Und diese Alien-Invasionen können auch passieren, unabhängig davon, dass du die Zeit verstellst, dann sind sie aber harmloser und laufen anders ab. Wenn du die Zeit verstellst, ist das wirklich eine richtige Strafe. Also das ist wirklich was, das möchtest du nicht, dass das passiert.
Fun Fact am Rande, apropos Invasion, und man möchte nicht, dass das passiert. Du hast schon gesagt, manchmal kommen die Aliens auch so vorbei, verwickeln dich in einen nassen Wasserpistolenkampf und wenn du den verlierst, dann wirst du weggebeamt, dann kommt so ein Beamstrahl auf die Erde und nimmt dich mit, dann gibt es eine Schwarzblende, du wachst mehr oder weniger wieder in deinem Hotelzimmer auf und dann, wenn du dann aus dem Zimmer rausgehen willst, gibt's vorübergehend eine neue Laufanimation.
Ja.
Und da, Geraldine, saß ich wieder davor und dachte mir, wow, also das Spiel macht von nichts halt, weil unsere Figur, und ich möchte jetzt nicht zu viel interpretieren, aber läuft so, als würde man denken, sie hat Schmerzen, aber nicht ganz Körper, sondern sehr konzentriert auf den Darmbereich des Menschen. Der erknickt so ein, und wir alle kennen ja diese Urban Legends und Geschichten und Witzeleien über Aliens, die Schafen und Menschen, die sie entführen, so Analsonden einpacken. Eine ganze South Park-Folge dreht sich um genau diese Idee. Und unsere Figur hier in dem Spiel läuft genau so eine Zeit lang, als wäre das mit ihr passiert, und wird also auch so ein Moment. Ich sitze davor und denke mir, what the fuck? Spiele ich das offizielle Spiel oder ist das ein Fanmod?
Ich habe das nie so interpretiert wie du.
Echt?
Gott sei Dank. Aber Gott, jetzt.
Das stellt mich jetzt richtig unangenehm hin, weil.
Ja, das lasse ich jetzt auch so stehen. Nee.
Aber es ist wirklich so. Google das mal. Google Analsonde in einem Inkognito-Tab.
Nee. Warum sollte ich denn jetzt Analsonde googeln wollen? Ich habe doch hier einen entspannten Samstagmittag, und du möchtest, dass ich jetzt Analsonde google.
Nein, jetzt also, hat sie Samstag gesagt. Arbeitsschutz meldet sich. Die haben ein Abo. Die hören mit.
Das habe ich jetzt nicht. Es war ein Vibe. Es ist der Vibe, ja, von einem entspannten Samstagmittag.
Wirklichkeit Montag 11.30 Uhr, Leute.
Richtig.
Beruhigt euch.
Richtig, natürlich. Nee, das auch nicht, weil da arbeite ich ja.
Stimmt, bei deinem anderen Job.
Wir müssen irgendwie, ja. Also das ist legal, was wir hier machen.
Ich habe es auf meinem CS gespielt.
Das wirkt immer so, als würden wir hier hoch illegal Podcasts aufnehmen. Das hat alles seine Richtigkeit, Leute. Bitte, beruhigt euch.
Ich muss gleich das T-Shirt
wechseln. Ich auch. Ich muss kurz auch meine Jacke ausziehen. Naja, auf jeden Fall bin ich aber bei dir, was diese Animation angeht, dass das wahnsinnig unheimlich ist, weil diese Alien-Animation war wirklich Stoff für all meine Albträume in meiner frühen Präjugend, als ich das gespielt habe. Weil diese Alien-Invasion, also die bereitet mir heute noch Gänsehaut. Wenn nämlich die Aliens die Stadt überfallen und du kommst in einen Bereich, also es lädt so ganz klassisch, ne, du lädst halt Bereiche, wenn du durch Türen gehst, und sobald du durch eine Tür gehst und plötzlich hörst du einen kurzen Moment Stille und nicht das übliche Ambience, denkst du dir,
Was denkt man sich? Kannst du es nochmal sagen?
Fuck.
Ah.
Denkt man sich. Und du hast nur so eine Sekunde Stille, und dann startet ein Soundtrack, wirklich, da läuft es mir heute noch kalt den Rücken runter. Ich weiß nicht, ob du den an der Stelle einspielen möchtest, aber wirklich Warnung für alle, die Musik gruselig finden. Das könnte euch verändern. Mich hat's verändert.
Jetzt hast du es gesagt, jetzt muss ich es auch suchen und hoffen, dass ich ihn finde. Und wir hören uns jetzt die Musik an, die ich gefunden habe.
Ja.
Ab geht's! Ich hoffe, das ist die richtige Geraldine.
Ich hoffe, euch geht's gut. Mir nicht. Ich bin am Ende.
Ich hoffe, dass ich den Cossack-Soundtrack eingebaut habe. 1,5 Stunden. Oh Mann, ey. Es gibt ja niemanden, der mich aufhalten kann. Also,
das stimmt. Das stimmt. Also jedenfalls müsst ihr euch vorstellen, zu dieser Musik.
Oh Mann, stellt sie nur mal vor, 90 Minuten, jetzt Cossack-Song.
Und die Leute denken sich, oh geil, so eine 4-Stunden-Folge, ist ja
mega
voll Premium.
Cool. Die haben es
ja,
richtig gut beleuchtet.
Ja.
Oh je, das findet er wieder lustig. Gut, also ich beruhige mich.
Nee, ach du, lach ruhig noch ein bisschen.
Nein.
Ich muss wirklich kurz meine Jacke ausziehen.
Du
ist ganz warm
ja
bei dieser
Minute ab. Ich kann mir das gar nicht leisten, so viel zu lachen. Ich muss
das stimmt ja überhaupt nicht. Seit wann rechne ich denn nach Minute ab?
Ja, komm bloß auf keine doofen Ideen. Das muss ich dann später alles rausschneiden, damit der Minutenzeiger unter der 2. Stunde bleibt.
Also ich kann gern nach Minuten abrechnen, Nein, Dom, aber ich, also das wäre mir neu, dass wir das so machen.
Das verändert den Charakter der Podcasts hier, glaube ich,
ja,
nachhaltig.
Wirklich. Gut, ich muss dann jetzt auch los. Ich glaube, ihr wisst alles, was ihr wissen müsst. Nee, genau. Also, ihr müsst euch diese Musik jetzt vorstellen. Ihr habt sie ja im Ohr jetzt gehabt, hoffentlich. Und zu dieser Musik läuft man plötzlich in Zeitlupe. Alles bewegt sich nur noch in Zeitlupe und man kann sich nicht richtig vorwärts bewegen. Und dieser ganze Moment, du hast es schon mal völlig richtig angesprochen, ist auch wieder wie im Traum. Ja. Also das ganze Spiel ist wie ein einziger Traum. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, alles hat Traumlogik, alles hat Abläufe wie in einem Traum, alles hat das Gefühl wie in einem Traum. Und in dem Moment, wo du aus der Tür raustrittst und du hörst kurz Stille und dann diese Musik und läufst nur noch in Zeitlupe, ist das wie dieser klassische Traum von, ich wollte irgendwo hin oder weglaufen und konnte meine Beine nicht richtig bewegen. Es ist genau das. Und Gänsehaut einfach. Es lief mir immer kalt den Rücken runter. Ich habe das nicht hingekriegt als Kind, das zu spielen, ohne zu sterben. Manchmal habe ich einfach ausgemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Mhm. Das war so gruselig. Und ja, also das kurz zum Thema Bestrafung für, wenn du die Zeit vorgestellt hast. Das war eine effektive Bestrafung. Ich habe es nie gemacht. Und wo es dann auch wahnsinnig reingehauen hat, dieses System, war, dass du viele Aufgaben nur zu bestimmten Zeiten auch erfüllen konntest. Oder, wie du sagst, manche Sachen sehr lange gedauert haben, bis sie fertig waren oder passiert sind. Und natürlich sprechen wir in der heutigen Zeit von einer wahnsinnig nervigen Mechanik, wenn das immer noch so wäre. Aber wir versetzen uns gedanklich in den Geist und den Wonder eines Kindes zurück, was hoffentlich spätestens um 16 Uhr Schulschluss hat und den ganzen Nachmittag nichts zu tun. Und da ist das irgendwie aufregend, da fühlt sich das irgendwie so persönlich an und immersiv, dass man das Gefühl hat, diese Welt ist echt. Also die startet nicht nur, wenn ich das Spiel starte, die läuft auch weiter, wenn das Spiel gerade nicht läuft. Zum Beispiel, wenn ich warten muss, bis die Bewohner meiner Stadt aus dem Bann der großen Kuh befreit sind. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber dann muss ich mehrere Tage darauf warten. Oder wenn der schon von dir erwähnte Mafia-Boss Frankie Fusilli, bester Charakter, einem aufträgt, eine mysteriös rumpelnde, menschengroße Kiste in der Wüste zu vergraben, ohne Fragen zu stellen, dann kann man das natürlich nur im dunklen Mantel der Nacht tun. Und ich weiß noch, wie ich das heimlich damals mit dem DS unter der Bettdecke gemacht habe und nicht nur virtuell ein schweres Verbrechen begangen habe, in dem ich wahrscheinlich jemanden lebendig begraben habe, sondern auch das Gefühl hatte, ich begehe gerade in echt ein mittelschweres Verbrechen, weil ich nachts natürlich nicht spielen durfte und ich sitze gerade heimlich unter meiner Bettdecke in der Nacht, weil ich das nur nachts machen darf und gehe in die Wüste, wo ich weiß, dass da Aliens sind und Alienleichen manchmal auftauchen und abgestürzte UFOs und ich weiß, da steht dieser gruselige Typ, der mich nicht in die Wüste lässt und keine Ahnung und dann laufe ich da in die Wüste und es ist nachts und es du hast diese wahnsinnig gruselige Ambience, diese Ambience-Sounds, aber keine Musik, nur deine Schritte in der Wüste. Und nimmst diese menschengroße Kiste und vergräbst da jemanden lebendig unter deiner Bettdecke zitternd und gruselst dich zu Tode. Das hätte einfach kein anderes Spiel ohne Echtzeit so hinkriegen können.
Ich finde es auch ganz faszinierend, diese Geschichten, die du beschreibst, wenn man sie erlebt, völlig verstörend. Übrigens, da gab es auch Reddit-Threads bis heute noch, wo sich Menschen austauschen, die es damals so auch als Kind gespielt haben, die dann versuchen herauszufinden, wer in dem Koffer drin war. Auch da gibt es ein paar Vermutungen, dass da eine Figur drin ist, die plötzlich nämlich im Spiel sonst einfach verschwunden ist.
Also, ja, das ist auch eine tolle Geschichte.
Das ist abgefahren. Ich finde aber auch krass, diese Surrealität, die bekommt man auch zu fassen, wenn man sich zum Beispiel Guides durchliest, die es da draußen gibt für dieses Spiel und die verschiedenen Quests. Ich würde mal ganz kurz, das ist völlig random jetzt aus einer Kurzguide-Beschreibung heraus zitiert, damit man nochmal auch auf dieser Ebene hört, was das für ein Quatschspiel ist. Und zwar, ich lese einfach nur vor, wie man hier eine kleine Quest lösen muss. Und zwar, pflücke die Stacheln von einem stacheligen Kaktus, besorg dir im Pfandhaus Handschuhe, rupf einem der Kakteen in Richtung Lagerhaus ein paar Stacheln aus. Sprich im Casino mit Lutz und gib ihm $300, geh zu deinem Haus und nimm den Brief an dich. Hinter dem Rathaus steht jetzt ein kleines Glas. Nimm es mit. Sprich im Casino mit Pfefferpaule. Grab hinter der Autofabrik den Sandhaufen um. Kehre mit Jimmy zur Fabrik zurück und spreche mit Alfred Optimus. Also, allein das, finde ich, spiegelt schon, gibt ein Gefühl dafür, wie surreal und seltsam das ja einfach alles ist.
Ja, und weißt du, dass du gerade völlig unbewusst noch ein Fass geöffnet hast mit dieser Geschichte?
Alfred Optimus?
Nee.
Der, aber auch fantastische Figur.
Großartige Figur.
Seltsam.
Es ist ein Roboter. Es gibt nämlich auch Roboter-Inversionen, dazu gleich mehr.
Der steht da plötzlich da. Ich bin im Keller und plötzlich steht Alfred Optimus neben mir. Und ich habe den noch nie gesehen.
Ja. Also, der ist auch wahnsinnig creepy. Aber das ist gleich noch eine andere Geschichte. Was du nämlich gerade für ein Fass geöffnet hast, was du da gerade vorgelesen hast, stammt tatsächlich nicht aus Die Sims 2 für den Nintendo DS.
Hör auf.
Sondern aus der Version...
Nein!
Für, oh Gott, ich
Game
weiß
Boy
es
Advance.
Leider nicht. Game Boy Advance, glaube ich, war's.
Du hast recht, um Gottes Willen.
Und das kann ich jetzt nämlich auch noch mal verraten. Es gibt nämlich auch da
Hör auf.
Noch eine Portierung dieses Spiels, was schon eine Portierung ist. Und das ist ein etwas anderes Spiel. Aber du könntest es verwechseln, wenn du es nicht wüsstest. Es erzählt nur aus irgendeinem mir unbekannten Grund eine ganz andere Geschichte.
Sag mal, wir können mit dir zu Wetten, das gehen, dass du anhand dieser paar Substantive und Verben gehört hast, welche Portierungsversion von Die Sims das ist. Okay, das ist krass.
Ja, mein Gott, es ist wirklich schlimm. Es ist ein Problem. Aber ja, das ist tatsächlich eine andere Version des Spiels, in der du eine andere Geschichte erlebst, die aber so wirkt, als würde sie einfach in einer alternativen Zeitlinie zum selben Zeitpunkt dieser Geschichte spielen. Es ist eine ganz komische Metaebene. Und du hast teilweise die gleichen Charaktere, du hast aber auch andere Charaktere. Und ich bin mit der Geschichte nicht so firm wie mit der für den DS.
Ja.
Ich bin mir aber relativ sicher, dass die Story in der Version ist, dass du in so einer Truman-Show-artigen Welt lebst, in der du die ganze Zeit gefilmt wirst.
Und es wird noch abgefahrener, weil dieses Spiel, das Game Boy Advance Spiel, ist vom selben Entwicklerstudio wie die Nintendo DS-Version. Ich gucke gerade nochmal nach und vom selben Autoren. Mhm. Das sind dieselben Leute. Es ist nicht so, dass da unterschiedliche Menschen am Werk waren und gedacht haben, ja okay, wir haben keine Ahnung, was die anderen machen. Wir haben hier eine eigene Version. Nein, das sind dieselben. Das heißt, es muss irgendwo eine Ansage gegeben haben von Verantwortlichen, dass die gesagt haben, Leute, dreht bitte komplett frei mit euren Portierungen. Da darf nichts wie das andere sein.
Mhm. Es ist ganz, also das ist wirklich eine Metaebene, das wirkt, als würden wir uns das gerade ausdenken.
Abgefahren.
Jetzt können wir es ja verraten, das ganze Konzept von diesem neuen Format ist, wir denken uns absurde Spiele aus und gucken, ob ihr uns glaubt.
Und ich weiß nicht mal, ob das jetzt stimmt oder nicht, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich komplett ratlos.
Also ich kenne mich ein bisschen mit Webdesign aus, vielleicht habe ich dir das auch einfach nur vorgespielt, vielleicht habe ich diese Wiki-Seiten geschrieben.
Ich brauche kurz 3,5 Minuten, um mich zu beruhigen von dem Schock. In der Zwischenzeit hören wir uns Track 3 des Cossacks 2 Albums an und bitteschön. Nein, natürlich nicht, das machen wir nicht. Ist natürlich alles richtig passiert, was wir hier erzählen.
Ja, es ist so. Aber boah, stopp mich bitte, falls ich gerade zu tief abtauche bei, okay, cool, taucht ab.
Ich check gar nichts mehr, ja.
Aber ich kann, wenn du mich nicht stoppst, erzähle ich unendlich weiter, das ist das Ding. Ich würde deswegen mal vielleicht den Teil aufgreifen, den du angedeutet hast mit Alfred Optimus und den Robotern.
Also wir sind jetzt wieder, liebe Leute, zurück bei der Nintendo DS-Version.
Ja. Genau. Es gibt nämlich neben Alien-Invasionen gibt es auch noch diverse andere Invasionen. Es gibt auch noch Schläger, die deine Stadt überrennen und es gibt eine Roboter-Invasion. Das ist aber alles überhaupt kein Problem, weil zum Glück hat man ja noch ein Superhelden-alter Ego. Und zwar der Raticator.
Ey, es ist wirklich... Also die Leute werden vielleicht rufen, ey, könnt ihr ja nicht mal ein bisschen Struktur reinbringen? Nein, das ist die Struktur.
Ja.
Das ist teilweise chronologisch aufeinanderfolgend, was wir hier erzählen. Es ist das Spiel.
Das ist wirklich...
Es ist so.
Und ich habe mir tatsächlich einen roten Faden notiert für diese Folge, damit wir nicht abdriften. Also ich bin gerade komplett on track.
Ja, ich auch.
Also das ist die beste Reihenfolge, in der du das Spiel, glaube ich, erklären kannst.
Ja.
Es ist ganz schwierig. Aber ja, zum Glück, wie gesagt, ist ja alles gut. Zum Glück gibt es ja auch noch den Raticator, dein Superhelden-Alter-Ego. Weil wenn in der Stadt mal wieder Angst und Schrecken losbricht, dann ist der Raticator nicht der Held, den sie brauchen, aber der Held, den sie verdienen. Es bist einfach du in einem menschengroßen Rattenkostüm. Und ja, es ist ein bisschen Batman. Es ist eigentlich ein bisschen, bist du Batman und du hast ein geheimes Versteck, das kriegst du nicht sofort. Das ist, entweder kann das auch Teil einer Mission sein oder du baust das irgendwie nichtsahnend, weil du in deinem Baukatalog irgendwie gewisse Sachen siehst, die du die Möglichkeit hast zu bauen und manche davon stellen sich dann als was ganz anderes heraus, als du denkst. Und du kannst entweder versehentlich oder im Teil einer Story-Quest dann dein Geheimversteck bauen. Also es ist sehr inspiriert von Batmans Geheimverstecken. Und da, das ist auch in so einer geheimen Tür in der Wand, es ist ganz toll gemacht, hinter so einer Schließfachwand ist das versteckt und dann läufst du da rein und dann hast du da dein Kostüm, was du anziehen kannst und so eine Schaltzentrale, es ist ganz fantastisch. Und als dieser Rattenheld kannst du dann leider nicht die Aliens besiegen, das geht immer noch nur mit der Wasserpistole. Aber du kannst den Robotern den Gar ausmachen. Bitte stopp mich, Dom. Die Leute müssen wirklich glauben, ich bin verrückt.
Ich kann gar nicht fassen, was ich hier alles höre, wirklich.
Ja, ich glaube, das erklärt auch viel über mich als Person einfach. Also das hat mich, glaube ich, zu sehr geprägt, das Spiel.
Es stimmt tatsächlich. Je länger ich drüber nachdenke, ich sehe da den roten Faden, der zu dir als Mensch geführt hat.
Das ist beleidigend, verletzend und furchtbar. Aber
auch
so.
Nett, oder?
Ja, aber auch schön.
Ja, das ist wichtig.
Invasion. Ich kann noch was zu der rumpelnden Kiste und dem verschwundenen Charakter sagen, wenn du möchtest.
Also sehr gerne.
Ich habe ja den Mafia-Boss Frankie Fusilli erwähnt und dass der einem ab und zu mal im Rahmen der Hauptstory tatsächlich ein paar illegale, schwerverbrecherische Aufträge gibt.
Übrigens, ganz kurz, das Charakterporträt von ihm ist genauso, wie man sich ihn vorstellt, nachdem man den Namen gehört hat. Schwer aufgeladen mit Stereotypen. Das ist ein Typ mit einem Mafia-Hütchen und so einem, ja, jetzt spreche ich selber in Stereotypen, aber ich kenne mich doch nicht aus, auch mit so einem Mafia-Bärtchen. Also das ist dieser Oberlippenbart. Genau, der noch oben und unten, also zwischen, oh mein Gott, zwischen Oberlippe und unterem Bartbeginn und dem oberen Bartbeginn und den Nasen Löchern nochmal so dünn rasiert ist. Also es ist wie, wenn ihr ein Gesicht malen würdet und nur noch Tinte übrig habt für einen Strich und das braucht noch ein Bart, das Bild. Dann würdet ihr dort den Strich machen. So.
Ja, das ist er. Er hat auch tolle Animationen. Tatsächlich haben alle Charaktere eigene Animationen, die zu ihrer Persönlichkeit passen, was ich sehr cool finde. Und auch verschiedene Animationen, je nachdem, was gerade die Story ist und was sie gerade machen. Frankie Fusilli hat auch eine ganz tolle Animation, wie er durch die Gegend läuft, als würde die Welt ihm gehören. Und das tut sie in diesem Spiel. Ja. Er kann im Grunde tun und lassen, was er will. Er ist der mächtigste Mann in dieser Stadt. Und er kann die Leute halt unter Druck setzen, dass sie alles für ihn tun. Unter anderem, dass du jemanden lebendig in der Wüste für ihn vergräbst. Oder dass er dir aufträgt, das Büro des Bürgermeisters in die Luft zu sprengen.
Wenn wir ihn zum ersten Mal sehen, glaube ich, rippt er uns sogar $1,000 aus der Schnürsohle, weil er irgendwie einen Freund einfliegen lassen will. Und dann dachte ich mir, oh Leute, das ist richtig viel Geld.
Ja, und er bedroht einen dann irgendwie auch und sagt einem, ja, es wäre ja schrecklich, wenn dir irgendwie ein Unfall passieren würde oder so lebensversicherungsmäßig, ganz merkwürdig. Und irgendwann, zündest du leider das Büro von dem Bürgermeister Heinz Ehrlicher an. Und man denkt sich so, entschuldige.
Henry Honest übrigens auf Englisch.
Schön. Und man denkt sich so, oh mein Gott, es tut mir wirklich leid. Ich wusste wirklich nicht, dass in diesem mysteriösen Päckchen von dem Mafia-Boss Frankie Fusilli eine Bombe war. Offensichtlich kann ich hier niemandem mehr trauen. So, und das ist ein Anschlag auf den Bürgermeister, der schief geht, in dem Sinne, dass er überlebt. Gott sei Dank, Fragezeichen. Und danach bekommst du dann diese Aufgabe, also nicht direkt danach, aber einige Zeit danach bekommst du die Aufgabe mit der Kiste in der Wüste. Und danach, sagst du völlig richtig, verschwindet der Bürgermeister aus der Stadt. Und das ist ganz mysteriös, weil er normalerweise eigentlich meistens in seinem Büro ist. Er kann auch an anderen Orten sein, aber er ist einer der Charaktere, die relativ statisch meistens am selben Ort sind. Und du findest ihn da halt nicht mehr. Und du hast die Möglichkeit, du hast ein Handy im Spiel und du kannst jederzeit Charaktere anrufen. Sie können dich auch anrufen. Sie rufen dich meistens an, um dir was zu erzählen oder dir einen Auftrag zu geben. Und du kannst sie anrufen, um zu erfahren, wo sie gerade sind. Wenn du sie zum Beispiel finden musst für eine Aufgabe oder so. Das ist eigentlich ein ganz nettes System, weil sie dir dann kurz was erzählen und in dem Rahmen auch sagen, wo sie sind. Und was sie dir auch sagen, ist, in welcher Stimmung sie gerade sind, was auch noch eine Mechanik ist, die wir noch nicht aufgemacht haben.
Ja, ja.
Aber es gibt verschiedene Stimmungen, in denen sie sein können. Und wenn du nach diesem Zeitpunkt, wo du die Kiste vergraben hast, den Bürgermeister anrufst, um rauszufinden, wo er ist, dann geht er ans Telefon und behauptet, er wäre gerade glücklich und im Büro des Bürgermeisters. Und du stehst im Büro des Bürgermeisters und er ist nicht da. Und das ist für den kompletten Rest des Spiels so. Und diese Aufgabe ist direkt am Anfang eigentlich. Und er taucht nie wieder auf. Und das Absurde ist, das wirkt wie Absicht, ist aber ein Bug. Das ist einfach ein Fehler im Spiel, der in jeder Kopie so auftaucht. Aber es passt erstaunlicherweise zu der Geschichte.
Ne? Ja, das habe ich jetzt auf eine andere Weise erlebt, als ich jetzt ganz frisch Divine Divinity gespielt habe. Komplett anderes Spiel, 2002, Rollenspiel von Darian Studios, Baldur's Gate 3 und so weiter. Und da gibt's auch Momente, die sind so absurd und so seltsam. Ich kauf's aber dem Spiel ab. Es gibt eine Szene, dass dir das Spiel beibringt, du darfst hier nichts nehmen, was dir nicht gehört. Also es gibt Stehlen. Das heißt, selbst wenn du bei einem Heiler durch den Garten läufst und du nimmst ein Kraut mit, was dem Heiler quasi gehört, weil es in seinem Garten wächst, dann schreit er dich an, ruft die Wachen und so weiter und so fort. Dann gibt's aber auch einen Schmied, bei dem gehst du hin und da kannst du die komplette Schmiede ausräumen und alles mitnehmen, was da ausgestellt ist. Also High-End-Equipment in den ersten 10 Minuten. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, das ist so abstrus, das passt zu dem Humor des Spiels, dass ich das einfach darf. Und später stellte sich heraus, als ich den Podcast aufgenommen habe mit Patrick, der damals Story-Autor war, das ist ein Bug. Die haben das einfach nicht genug geplaytestet. Das ist ein Problem. Das haben die nie rausgepatcht. Und das ist auch so ein Fall von, man nimmt es dem Spiel einfach ab, weil es vorher eine Stimmung etabliert hat, dass man sowas auch einfach glaubt.
Absolut.
Ja.
100%. Also weil dieses komplette Spiel mit voller Absicht ein kompletter Fiebertraum ist. Ich kann noch mal kurz für alle, die sich nicht antun wollen, das selber zu spielen, in welcher Form auch immer, wirklich noch mal versuchen, euch ein bisschen in der Stimmung abzuholen. Mhm. Weil allein die Stadt selber hat so eine außergewöhnliche Atmosphäre, weil sie war auf der einen Seite war sie so einladend, dass ich da wirklich meine halbe Jugend ja drin verbracht habe, freiwillig. Ich habe dieses Spiel sehr, sehr, sehr viel gespielt. Aber sie war auch wahnsinnig beklemmend und ich hatte immer das Gefühl, ich sollte eigentlich gerade nicht hier sein. Irgendwie ist das ein verbotenes Spiel. Es hatte fast schon so diesen Charakter von diesen Creepypastas über Spiele, über so Spiele, die man irgendwie Cartridges, auf denen nichts steht und die kauft man auf dem Flohmarkt und dann legt man sie ein und dann ist das ein verfluchtes Spiel und ne, so diese ganze Atmosphäre versprüht es so ein bisschen, als sollte das irgendwie nicht sein, dass ich das Spiel habe. Weil man läuft durch die Stadt, du hast es schon gesagt, da gibt's eigentlich nur das Hotel selber, den Saloon, das Gefängnis, einen Supermarkt, der auch eine tolle Lore hat und eben die Kuhweide und dahinter ist nur Wüste. Und das ist im Grunde einfach nur so eine Straße und ja, das war's, das ist eigentlich nur eine Straße und endet mit der Kuhweide und der Wüste. Und diese Straße hat eine wahnsinnige Liminal-Qualität. Also für alle, die den Begriff noch nicht gehört haben, es ist ein fantastisch spannendes Thema, mit dem man sich viel beschäftigen kann. Aber Liminal Horror wird ja gerne mittlerweile zu Rate gezogen, um solche Atmosphären zu beschreiben. Nämlich hauptsächlich, und jetzt wirklich nur kurz gesagt, das ist noch komplexer, aber kurz gesagt, Orte, bei denen man normalerweise erwarten würde, dass sie lebendig und mit Leben und Menschen gefüllt sind, die aber leer sind und die deswegen so ein Gefühl von Melancholie oder auch Unheimlichkeit oder eben wirklich auch Horror kreieren können, weil man das Gefühl hat, man ist gerade irgendwie an diesem Ort, aber man ist nicht wirklich an diesem Ort, weil er ist nicht so, wie er sein sollte. Er ist nicht so, wie er eigentlich gedacht ist. Dazu gehören zum Beispiel leere Schulen oder leere Schwimmbäder in der Nacht oder, ne, man kennt es so, leere Krankenhäuser, all diese Geschichten.
Dieser Backroom-Horror, den vielleicht auch viele Leute da draußen kennen, ist ja fast schon mittlerweile ein eigenes Genre geworden, aber es gehört genau dazu, zu diesen Liminal Spaces. Das sind so schier endlose Büroräume ganz oft, die einfach leer sind und durch die läuft man durch. Da gibt's mittlerweile Bücher dazu, so Fanfiction, ganze Kurzgeschichten, die sich darum drehen, Computerspiele gibt's dazu mittlerweile, Computerspiele. Ich bin 65 Jahre alt. Also es gibt Videospiele.
Videospiele.
Genau.
So, und da, Schießspiele.
Und das ist das, genau. Ja, ja.
Ja, und was man eben früher noch hatte, mit früher meine ich hauptsächlich so die Zeit des frühen 3Ds, 90er, 2000er, war, dass das ganz unabsichtlich passiert ist in Spielen. Aufgrund der grafischen Qualität, die sie hatten, aufgrund der technischen Limitierung und aufgrund dessen, wie das Ganze so ein bisschen aussah. Man sagt immer Look and Feel. Es gibt halt keine tolle Oberbegriff-Übersetzung dafür. Deswegen sage ich Look and Feel. Diese Art von ja, wie die Spiele einfach alle irgendwie gewirkt haben in dieser Zeit. Sie waren alle immer so ein bisschen leerer, als sie sein sollten, weil oft nicht die Technik da war, viele NPCs zu simulieren. Sie waren oft so ein bisschen, hatten einfach so eine gewisse leere Qualität, weil sie nicht besonders detaillierte Texturen hatten oder besonders viele Details in der Spielwelt standen. Und deswegen sagen viele zu Recht, dass Spiele aus dieser Ära für sich genommen einfach diese Liminal-Ausstrahlung hatten. Dazu zählt auch zum Beispiel, wenn man später nochmal in oder auf so leere MMO-Server geht von Spielen, die man früher gespielt hat, was mittlerweile ja auch eine populäre Freizeitbeschäftigung ist. Und da plötzlich ist man irgendwie der Einzige auf dem Server und läuft durch eine leere MMO-Welt, die darauf angelegt war, von vielen Spielern besucht zu werden.
Liebe ich. Faszinierend einfach sowas. Faszinierend.
Komplett. Wahnsinnig toll. Ganz eigenes Thema nochmal. Aber genau das hat die Sims 2 für den Nintendo DS, toller Titel, einfach mehr oder weniger aus Versehen damals einfach repräsentiert. Und diese Stadt ist genau das. Also du hast das Gefühl, im Grunde bist du gerade in Silent Hill. Es ist Silent Hill. Also man kann es nicht schöner verpacken. Es ist Silent Hill. Du bist in dieser Stadt, du hast das Gefühl, die Stadt ist irgendwie real, aber irgendwie auch nicht. Du hast das Gefühl, du bist vielleicht auf einer anderen Ebene dieser Stadt unterwegs als die normale Existenzebene. Es ergibt keinen Sinn, dass du in dieser Stadt bist. Die Stadt ergibt keinen Sinn. Die Struktur der Stadt ergibt keinen Sinn. Die Menschen dort ergeben keinen Sinn. Es wirkt alles wie ein Traum. Du erinnerst dich nicht, wie du dahergekommen bist. Wie man in Inception sagt, man erinnert sich nie daran, wie ein Traum gestartet ist. Man ist plötzlich einfach mittendrin. Es ist genau das. Es ist ein riesiger, verrückter Traum. Und das ist es ist ganz schwer zu greifen. Also als Person, die gerade wieder sich viel mit Silent Hill 2 beschäftigt hat, ob des Remakes, muss ich sagen, die Parallelen sind erschreckend. Und ich habe wirklich ein ganz komisches Gefühl immer gehabt, durch diese Stadt zu laufen, die auch verschiedene so Wetterzustände hatte. Ich meine, es gab natürlich Tageszeiten, die die Stadt sehr atmosphärisch verändert haben, auf diesem winzigen Bildschirm, auch faszinierend. Es gab verschiedene Wetterzustände. Es hat manchmal aus Kübeln geschüttet, was auch irgendwie einen ganz komischen Vibe hatte, wenn du durch die leere Stadt ohne Musik gelaufen bist, nur deine Schritte und den wirklich eimerweise Regen gehört hast. Manchmal war es wirklich so nebelig, Silent Hill, ich sag's nur, dass man echt die Hand vor Augen nicht gesehen hat. Und es gibt auch so Tage, an denen so Steppenläufer durch die Stadt wehen. Und es ist alles so geisterhaft. Ja. Ganz, ganz absurd.
Das ist wirklich, also so in der Rückschau, also eine Sache kann ich sicher sagen, die andere, da werde ich gleich nochmal fragen zu dir schon. Die sichere Sache ist, wenn man spielen möchte heute noch, empfehle ich wirklich das Spielen auf dem Nintendo DS, dass man sich das irgendwie, weiß ich nicht, bei eBay oder so zusammenkauft oder etwa noch selber irgendwo herbekommt. Ich hörte, man kann es auch im Internet auf Emulatoren spielen, aber ich las, dass das der Originalerfahrung nicht nahe kommt und ziemlich umständlich und klobig und eklig ist. Also ich empfehle, wenn es wirklich den Weg gibt, man sollte lieber auf dem Originalgerät spielen. Und das ist da bin ich mir sicher. Und da, wo ich Fragen zu dir hinschaue, ist folgendes. Mein Eindruck ist, das ist so ein richtiges Liebhaberspiel, das man vor allem ins Herz schließt, wenn man das als Kind gespielt hat und nicht so wirklich wusste, was eigentlich abgeht. Und vor allem auch nicht in einer Zeit gespielt hat, wo es viele Optionen gab, die sehr viel besser waren. Also wenn ich mir heute vorstelle, jemandem das in die Hand zu drücken, der vielleicht sowas genießen könnte, ich glaube, man hat sehr schnell die Lust verloren, weil es ja doch arg umständlich und frippelig und seltsam ist und auch frustrierend sein kann. Alleine die langen Bauzeiten, wie gesagt, der einzelnen Räume. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wenn man das heute noch spielen möchte, für Leute, die wirklich bereit sind und Bock haben und auch Zeit mitbringen für so eine Grenzerfahrung der Spielkultur, wo man mal so ein Spiel wieder spielt, das es heute eigentlich in der Form gar nicht mehr gibt. Dieses Spiel, das wirklich in dieser Trash-Welt verankert ist und auch im schönsten Sinne gemeint, komplett auf Logik scheißt und so ganz eigene Dinge macht. Ich glaube, für so Menschen ist das, aber für die meisten Leute, glaube ich, genügt diese Folge Okay, cool, taucht ab, um einen Bezug dazu aufzubauen. Ich glaube, ich kann das nicht vielen Menschen wirklich empfehlen.
Ja. Ich würde auch sagen, diese Folge hier ist die eigentlich beste Variante, ja, das Spiel zu konsumieren. Durch uns. Wir haben es für euch erledigt und geben euch alles, was ihr braucht. Bewerfen euch mit allem, was ihr wissen müsst über dieses Spiel. Ich bin da bei dir. Für mich ist das genau diese Art Spiel. Okay, anders. Ich bin sowieso Vertreter davon zu sagen, dass es hochgelobte Klassikerspiele gibt, die einfach, auch wenn Leute das nicht wahrhaben wollen, nicht mehr so funktionieren, wenn du sie heute zum ersten Mal spielst. Ich gehöre ja nun einer Generation an, wo ich tatsächlich einige Klassikerspiele zu ihrer Originalzeit nicht erlebt habe. Und einige davon habe ich trotzdem auch als Kind gespielt, weil man ja dann manches noch mal ein paar Jahre später mitnimmt. Aber vieles eben auch nicht. Und deswegen gibt es viele hochgelobte Klassikerspiele, die zu den besten Spielen aller Zeiten zählen, die ich damals nicht gespielt habe, weil ich nicht am Leben war oder 3 Jahre alt. Und habe die dann vielleicht auch später noch mal versucht zu spielen, einfach natürlich aus journalistischem Interesse und Sorgfaltspflicht. Und kann zwar nachempfinden, wie es sich vielleicht damals angefühlt hat, kann dem aber heute nichts mehr abgewinnen. Und das ist immer was, wo ich mich immer in sehr gefährliches Terrain begebe, wenn ich das über große Spiele sage. Und wo manchmal Leute auch dann vielleicht sinnvolle Gegenargumente haben, weil das ist ja sowieso immer alles total subjektiv. Aber ich finde den Gedanken halt eigentlich grundsätzlich spannend. Darauf will ich hinaus, dass es einfach Spiele gibt, die damals vielleicht was zum ersten Mal gemacht haben und deswegen sehr besonders waren, weil sie einen gewissen Sense of Wonder in dir angeregt haben, den du noch nie erlebt hast. Und mittlerweile gibt es dann vielleicht wieder viele Spiele, die das auch aufgegriffen haben, mittlerweile noch krasser, noch größer, noch besser machen. Und das ist dann nicht mehr neu. Und wenn man dann dahin zurückgeht zu den Spielen, die das erste Mal gemacht haben, denkt man sich, klar, ist halt wie das Spiel. So. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir komplett folgen. Und während ich dir zuhöre, staune ich vielleicht abschließend noch über einen Fun Fact, den ich zu diesem Spiel gefunden habe in der Recherche. Und zwar, also wenn du die Antwort weißt, dann nicht antworten. Wenn du es nicht weißt, gerne mal vermuten. Was glaubst du denn, hat die USK damals als Altersempfehlung drauf gemacht auf dieses Spiel, auf die Nintendo DS-Version?
Also final?
Final.
Okay, Ich habe die Box ja eigentlich noch irgendwo hier. Ich versuche gerade, mich daran zu erinnern. Es kann eigentlich nicht viel gewesen sein, weil ich habe das ja auch als Kind gespielt. Ja. Ich weiß, es war auf jeden Fall unter 12. Ich würde sagen, es war 6.
Also, ich löse auf. Vorher nochmal dramaturgischer Aufbau. Wir sprechen über ein Spiel, wie gesagt, wo wir Menschen in Koffern beerdigen, wo wir radioaktive Glühstäbe aufsammeln, wo uns explizit gesagt wird, nicht nur ein Casino zu bauen, sondern dass Glücksspiele auch ein sehr guter und einfacher und schneller Weg ist, an Geld zu kommen. All das passiert in diesem Spiel. Analsonde, auch das ist ein Thema. Und die USK guckte sich das an, und zwar am 16.09. übrigens, 2005, 6 Tage nach meinem Geburtstag, ist auch völlig egal. Und sagte sich, alles klar, da zücken wir die Null. Es ist freigegeben ohne Altersbeschränkung. Und das, liebe Geraldine, lässt mich dran zweifeln, ob die Menschen wirklich, also ich will ja nicht an der USK als Institution zweifeln, aber es ist schon erstaunlich, dass nach der Sichtung man dazu kam zu sagen, logisch, keine Altersbeschränkung.
Da gibt's aber, also das ist ja auch wie ein riesiges Fass, wo ich manchmal so lachen muss.
Komplett.
Also das ist ja manchmal so absurd, wieder die Richtlinien auch sind. Manches hat sich mittlerweile ja auch verändert. Vieles passt sich auch zum Beispiel an mit der Zeit. Verzeihung, ich habe nebenbei herblich Schokolade gegessen. Jetzt habe ich mich verschluckt.
So.
Jetzt habt ihr mich erwischt. Genau, das ändert sich ja auch teilweise mit der Zeit, wenn zum Beispiel die Grafik realistischer wird oder wenn so Dinge wie Zombies populäre Themen werden und dann werden vielleicht mal Richtlinien angepasst, dass man irgendwie sagt, okay, Zombies werden in der USK anders gehandhabt als Gewalt gegen Menschen. Gewalt gegen Zombies wird da einfach anders irgendwie eingeordnet und so weiter. Aber manches ist so absurd. Also ich habe auch echt das Gefühl, dass gerade in der Zeit und teilweise immer noch Spiele aus einem absurden Grund als für Kinder eingeordnet werden, weil sie zum Beispiel eine Cartoon-Grafik haben. Ja. Und dann sind die Themen da drin so dark, das kann man sich teilweise nicht ausmalen. Und die Leute sagen, ist doch Cartoon-Grafik, ist doch ab null. Also
ja.
Ich würde das meinem zweijährigen Neffen zum Spielen geben, ist doch alles cool.
Ja, bei Mortal Kombat mittlerweile ist ja auch die Begründung, dass es überhaupt eine Altersfreigabe bekommt, weil die Grafik so, weil die Darstellungen so übertrieben gewaltvoll sind, dass jedes Kind weiß, das ist nicht realistisch. Und da denke ich auch, naja, also ist ein bisschen seltsam. Naja, apropos seltsam. Ich würde sagen, oder? Das soll als Tauchgang uns genügen. Ich habe das Gefühl, wir sind hier wieder aufgetaucht, am Ende angekommen unserer Nacherzählung. Wie gesagt, Darby McDivitt, der maßgeblich verantwortlich war und ist für all das, was wir hier gerade erlebt haben, guckt schmunzelnd auf dieses Kapitel seiner Autorenschaft zurück und schreibt heute munter die neuesten Assassin's Creed-Spiele als hauptverantwortlicher Narrative-Designer mit. Das finde ich schon abgefahren und bin begeistert und angetan. Also wirklich, was für ein Kleinod du hier für Folge 1 angebracht hast. Ich habe viel gestaunt, wirklich. Vielleicht kann man das noch hinzufügen. Das Spiel übrigens war nur so mittelmäßig erfolgreich und auch nicht allzu gut bewertet. Es landete so im Mittelfeld, was so die Wertungsskalen der damaligen Zeit anging. Manche Leute schrieben tatsächlich darüber, ja, wer die Sims mag, kann das bedenkenlos spielen. Wo ich mir auch wieder frage, Leute, habt ihr das wirklich gespielt oder habt ihr da einfach nur mal kurz? Aber es war jetzt kein Spiel, das den großen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen hat. Und wenn man nämlich dann heute darüber liest, wie gesagt, tauchen vor allem Kommentare auf von Menschen, die sagen, ich habe das als Kind gespielt und fand es faszinierend und verstörend. Aber es ist keines der Spiele, wo man jetzt heute sagt, alles klar, Klassiker, müsst ihr spielen. Es ist wirklich so ein Kuriosum. Und das fand ich aber auch so reizvoll daran.
Absolut. Ich bin fasziniert und begeistert, dass du das Gefühl hast, ich bin schon wieder aufgetaucht. Schön, dass du mir das zutraust. Ich hatte das Gefühl, ich bin noch mittendrin. Aber wie wäre es, wenn stellen uns jetzt gerade vor, wir sind in so einer Tauchglocke, wie man das bei dir in Norddeutschland ja gerne macht.
Ja, gerne.
Wir sind in so einer norddeutschen Tauchglocke und tauchen jetzt gerade wieder auf und ich bin aber halt noch, ihr seid noch mit mir im selben Raum, so ihr könnt nicht raus, die Tauchglocke ist noch nicht aufgetaucht, sie ist in ein paar Sekunden ist sie oben, aber ich versuche noch so auf dem Weg nach oben verzweifelt euch so viel Input mitzugeben wie möglich und ihr klopft schon so an die Tür und seid so, oh Gott, aha, und hofft, die Tauchglocke öffnet sich gleich, aber wir sind noch kurz unter Wasser, wir sind noch so unter der Oberfläche und ich schreie euch noch so ein paar Sachen entgegen wie, oh mein Gott, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was passiert, wenn man selber im Gefängnis landet, weil man dann von der vollbusigen, in die Jahre gekommenen Bardame wieder ausgelöst wird. Wir haben gar nicht über den Grim Cowboy gesprochen, eine Version des Grim Reapers. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, was passiert, wenn man stirbt. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie die Geschichte eigentlich endet, was völlig absurd ist. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass alle Bewohner in dieser Stadt, inklusive dir selbst, tatsächlich kanonisch dem Wahn verfallen. Es gibt dieses Emotionsreaktionsspiel, was man haben kann mit Leuten, die absurde Emotionen teilweise haben, von schwer depressiv zu wirklich, also unangebracht sexuell romantisch, bis hin zu, das Spiel nennt es verrückt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es will eigentlich sagen, diese Person kommt vielleicht nachts in dein Haus, brennt manisch lachend alles nieder und kotzt auf deinen Teppich. Die Art von verrückt. Und das ist alles ganz absurd. Und ich habe noch nicht erzählt, was für tolle Charaktere es gibt. Die Tauchglocke geht immer weiter nach oben, ne? Ihr müsst euch vorstellen, gleich geht die Tür auf.
Ich kann auch noch eine Sache sagen.
Ja, bitte.
Da gönne ich mir tatsächlich nochmal den vollen Satz, bevor es wirklich jetzt zu viel wird. Die Sache, die zum Beispiel auch rausgestrichen wurde, und das finde ich wirklich hochfaszinierend. Ursprünglich war noch der Plan, dass man das Spiel offenbar spielen sollte aus der Perspektive eines kleinen Parasiten, der im Kopf des Sim steckt, den man da steuert. Also, dass die Idee war, man spielt den Sim, der auch von den Aliens schon kontrolliert wird während der ganzen Zeit des Spiels und das ist die Perspektive. Und da hat zum Beispiel Electronic Arts nachweislich die Grenze gezogen und gesagt, okay Leute, das ist jetzt Quatsch. Das geht zu weit. Finde ich ganz interessant, wo da so die Grenze verläuft.
Das ist Quatsch, aber ich finde es in Ordnung, diese Sache mit dem Kuhkult, über die wir vor dem Mittagessen gesprochen haben und das mit der lebenden Mumie, das machen wir. Wir machen auch das, dass man da so als Nebenverdienst Alienleichen in der Wüste ausgraben, sezieren und dann die Organe verkaufen kann. Das finde ich auch gut. Das machen wir und ich mag den fake-italienischen Akzent, den ihr für das Spiel erfunden habt, sodass Jenny, alle...
Ich lege jetzt langsam eine Decke über dein Gesicht.
Nein! Und bringst
und sage
mich um.
Dir,
du erstickst mich langsam.
Wir haben, glaube ich, genug erzählt.
Erstickst du mich langsam mit einem Kissen gerade?
Ja, es kommt darauf an, wenn du weitersprichst, dann schon, aber so. Nein, ich glaube, ich habe nur Sorge, dass jetzt langsam die Leute ohnmächtig werden, weil es zu viel wird. Aber
ich werde auch gleich ohnmächtig.
Ich glaube,
keine Luft mehr.
Ich glaube aber, uns ist wirklich das Kunststück gelungen, ein Spiel wie die Sims 2 für Nintendo DS so zu umschreiben, dass die Menschen wie so ein Proxy zumindest das Gefühl haben, sie haben den Eindruck von dieser Welt bekommen. Als wären sie da einmal kurz vom Bus ausgestiegen, haben sie alles angeguckt und sind wieder losgefahren und freuen sich, das nicht selber spielen zu müssen.
Ja, ich glaube auch. Es ist wie die Erfahrung, wenn man einen Horrorfilm geguckt hat und danach so eine Erleichterung empfindet von, ach schön, es war nur ein Film, es ist nicht mein echtes Leben.
Ich fand das magisch, mit dir zum ersten Mal in dieser Folge abzutauchen. Ich bin froh, dass ich in den letzten 1:50 dieser Arbeitstitel des Okay Cool taucht's ab eigenmächtig durch mein Vermögen etabliert hat. Ich hoffe, das ist für dich okay so. Ich fand's toll. Ich bin gespannt, was die Leute da draußen sagen. Ich gehe auf jeden Fall klüger weg, als ich hingekommen bin. Und das ist ja schon mal ein schönes Zeichen, finde ich.
Ich bin auch sehr gespannt, was die Leute sagen, um nicht zu sagen verängstigt. Ich bin natürlich beleidigt, so rüde abgeschnitten worden zu sein. Deswegen würde ich das Format gerne umbenennen in Okay Cool taucht so ein bisschen unter die Oberfläche, aber ach, nicht ganz komm, so tief, und dann tauchen wir wieder auf. So, das ist der Titel, für den ich stimme. Okay, cool, taucht so ein bisschen unter die Oberfläche, aber nicht zu tief.
Ja, Nadine wollte einfach den 8-Stunden-Podcast hier. Ich weiß es doch, wirklich.
Und das, obwohl ich nicht per Minute abrechne. So, da erkennst du mal die Liebe zu diesem Thema.
Das stimmt. Ah, es war faszinierend. Ich freue mich trotzdem, bei diesem Ausflug dabei sein, also gewesen zu sein können, Grammatik. liebe Leute da draußen, jetzt liegt es an euch, uns mitzuteilen, wie euch das gefallen hat. Dieser Ausflug, dieses Abtauchen in eine Spielwelt, die Geraldine fasziniert, bis heute beschäftigt. Wir haben es alle mitbekommen und gehört. Ich bin begeistert. Ich möchte, dass wir das weiterhin machen. Eines Tages vielleicht mit The Sims 2 für Nintendo DS Teil 2, aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Es reicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber keine Sorge, ich habe noch genug andere Spiele.
Oh ja.
Ich hab noch einiges.
Ich bin gespannt, was du mitbringst das nächste Mal. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank. Wir müssen alle jetzt erstmal wieder zu Kräften kommen, uns erholen von dem, was wir hier erlebt haben. Wir schütteln euch die Hände und sagen Arrivederci, bis zur nächsten Folge von Okay Cool taucht ab, Klammer auf, Arbeitstitel, Klammer zu.
Ich würde statt Arrivederci gerne mich mit dem Fake-Italienisch aus diesem Zweifel für den Nintendo DS verabschieden und sagen, ey, rapidicia.
Okay.